Hallo und herzlich willkommen zur Unvernunft Live, mal wieder in dystopischen Zeiten. Oh, was für eine Woche, Wahnsinn. Und ja, heute habe ich ein paar Gäste vorgebrieft, also nein, nicht nur ein paar, ich habe zwei Gästinnen, nämlich einmal aus England und aus Japan, so genau darf ich es vorher schon sagen. Und mit den beiden spreche ich auch gleich. Erstmal begrüße ich den Chat, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr unterstützt mich mit allerlei Fragen und Anregungen, die ich heute hier einbauen kann. Und sonst wisst ihr ja schon, wie es geht. Und wer nicht weiß, wie es geht, einfach im Chat mal kurz fragen. Die Menschen beantworten alles. Und ihr, liebe Hörerinnen, die jetzt gerade das Ganze im Feed hören, kein Problem. Nächsten Donnerstag, wann immer ihr auch das Ganze hört, um 20.30 Uhr könnt ihr auf unvernunft.live, neue Adresse, hier bei der Live-Sendung direkt reinhören. So. Das Podcast, Tobi hat eben hier noch was gezählt, wäre für die schöne Schätzfrage, denn wie immer werde ich hier irgendwann nochmal so einen Kochlöffel da loswerden wollen. Mal gucken, wie gut sie geschätzt hat. Ja, was habe ich noch zu sagen? Ganz viel eigentlich, doch eine Sache mag ich noch loswerden. Wir arbeiten ja seit Wochen an einem neuen Logo und CI und allem möglichen und Schriftzug und ich kann heute schon mal sagen, wir sind in den allerletzten Zügen. Also vielleicht kann ich nächste Woche schon was präsentieren und dann verschwindet der alte Schriftzug und wird an viel zu vielen Stellen durch was Neues ersetzt. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ob und wie euch das gefällt. Wir gucken einfach mal. So, der Chat fragt schon Kochlöffel. Nein, Pfannenwender natürlich, aber nur für Brat und Koch. Gut, was kann ich noch sagen? Ich glaube, ich hole einfach mal meine erste Gästin in die Leitung. Und ihr kennt das ja schon, ich spiele ein bisschen Musik und währenddessen versuchen wir hier mal die Technik dazu zu überreden, dass das funktioniert. Das Podcast, so wie schreibt mir hier gerade noch, es hat nicht geschätzt, es hat gemessen. Aha, mal gucken, ich zähle das nachher nach. Gut, so, dann geht's hier gleich weiter. Aber erstmal für euch ein kleines bisschen Musik. Und da sind wir auch schon wieder und ich habe diesmal schon wieder vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße, du darfst deinen Namen gerne selber aussprechen.
Hallo, hier ist Miss Lena.
Hallo Miss Lena. Ja, du hockst gerade in England rum und die Verbindung ist trotzdem gut. Sehr schön.
Sehr gut, das freut mich.
Ja, da habe ich immer am meisten Schiss vor, dass das alles versagt und dann muss ich hier fürchterlich improvisieren. Also,
na, da haben wir heute Glück gehabt.
Okay, ich darf dich ein bisschen vorstellen.
Gerne.
Okay, du bist in England, weil du gerade studierst. Du bist Switch.
Genau.
Genau, und hast Menschen, mit denen du spielst, aber so viel will ich ja noch gar nicht verraten.
Ganz genau.
Und 22 bist du, das kann ich auch noch sagen.
Genau, das darfst du gerne auch noch sagen.
Okay, so, dann haben wir die Metadaten erledigt. Gut, wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Ich habe natürlich hier eine Liste gemacht. Wie immer. Wo kommst du denn ursprünglich her? Erklären wir erstmal das.
Ich bin ursprünglich aus Österreich. Man hört es vermutlich.
Ja, so ein klitzekleines bisschen. Und du hast einen Herrn?
Genau, ich habe einen Herrn, der ist auch aus Österreich, aber lebt leider doch ein Stück entfernt, also so 3 bis 4 Stunden. Ja. In eine Richtung sozusagen.
Und das nur, wenn du selber zu Hause in Österreich bist, ne? Also,
genau, das ist ein bisschen die Distanz leider dazwischen.
Okay, und dann gibt es aber natürlich noch jemanden, du hast noch eine Sub und die wohnt bei dir gleich um die Ecke.
Genau, gleich um die Ecke, nur einmal bis nach Berlin, also fast.
Ja. Okay, also das ist wirklich, also ganz ehrlich, ich möchte da nicht tauschen, weil egal was und mit wem, du bist auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall einen halben Tag unterwegs, mindestens.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht es manchmal natürlich um einiges schwieriger. Es macht es aber auch sehr spannend. Und man schätzt dann natürlich die Zeit, die man zusammen verbringt. Vermutlich viel mehr als, wie wenn es Alltag ist, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen.
Ja, genau darauf kommen wir heute noch ein bisschen. Aber ich versuche das hier erstmal alles zu sortieren. Jetzt frage ich mich natürlich, Mensch, wenn du direkt in England bist, dann ist ja auch die Frage, ob du dort auch ein bisschen kinky unterwegs bist und wie lange bist du eigentlich schon da?
Bisher hat es dafür leider noch nicht gereicht. Also erstens lebe ich in einer relativ kleinen Stadt. Die nächste größere Stadt ist doch fast 2 Stunden mit den Öffis entfernt und das ist dann doch eine Gegend, wo man nachts für Partys, Stammtische oder so als Frau allein eher nicht unterwegs sein will. Und Corona erschwert das Ganze jetzt natürlich nochmal umso mehr. Also da ist hier wegen Lockdown und Co. natürlich im Moment sowieso nicht viel mit irgendwo hingehen raus.
Ja, genau, ne? Also das ist schon, da ist man schon mal irgendwo, wo angeblich ja wirklich voll die Post abgeht und dann geht es nicht. Also das ist dieses Jahr einfach, naja, können wir vergessen. So, das heißt aber trotzdem, du hast ja Spaß, aber eben auf Distanz. Das wollen wir mal vorne anfangen. Also gut, du switcht ja nun mal, aber nicht bei einer Person, sondern wirklich, du hast einen Herrn, eine Sub und dann ist die Rolle dort auch festgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also es ist nicht so, dass ich generell mit der gleichen Person switche und da die Rollen tausche, sondern bei mir ist das wirklich sehr personenbezogen. Also eine Person ist für mich entweder Top oder Bottom sozusagen.
Okay, das, wann hast du angefangen mit alledem?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Vielleicht erzähle ich einfach mal, wie es generell dazugekommen ist.
Ja, bitte.
Okay, also, dass da irgendwas ist, habe ich, glaube ich, schon immer gewusst. Ich konnte es halt nicht so wirklich benennen. Also mit 12 oder 13 habe ich dann das tolle Buch, das wir alle nicht mögen, gelesen. Aber damals war Shades of Grey halt für mich total augenöffnend, weil es halt dem Ganzen irgendwie einen Namen gegeben hat. Also das war halt so, okay, das könnte irgendwie das sein. Und habe dann irgendwie angefangen zu recherchieren und das dann quasi eigentlich so in meinen Gedanken so ganz lang ausgelebt und dann so mit 19, 20 eigentlich angefangen, mit verschiedenen Partnern mal so ein bisschen in die Richtung auszuprobieren. Ja, und dann habe ich vor rund 1,5 Jahren durch Zufall online meinen jetzigen Herrn getroffen und das war eigentlich so der Moment, wo das Ganze dann quasi real so richtig losging. Anfangs nur als Sub und vor ungefähr einem Dreivierteljahr ist dann auch die Top-Seite recht interessant geworden.
Okay, jetzt ist ja natürlich meine Frage, die ist ja immer bei jungen Menschen da, wenn du das so mit 13, 14 festgestellt hast, dann wäre ja die Frage, warum, also warst du mit der SMJG irgendwie verbunden? Hast du da irgendwas gemacht?
Nein, ich habe tatsächlich erst viel später, als ich eigentlich schon quasi dann wirklich BDSM ausgelebt habe, erfahren, dass es die SMJG gibt. Und in meiner Stadt hätte es die aber auch nicht gegeben. Also ich hätte mindestens bis nach München fahren müssen, um da irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und das ist dann doch leider relativ weit von meiner Heimatstadt aus.
Ja, wieder ein Beweis, dass man da einfach noch ein bisschen was tun muss, ne? Also das muss noch ein bisschen bekannter werden.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da hätten ganz viele junge Leute was davon.
Ja, ich deshalb erwähne ich das auch mal so ein bisschen, weil, ne, wenn dann jemand da hier reinhört, irgendwie gerade 18 geworden, dann ist doch eine gute Gelegenheit, dann das hier mal fallen zu lassen, smjg.org, einfach mal schauen, läuft. Ich finde aber, das sollte niemand verpassen, dann kann man immer noch entscheiden, ob man da was machen mag. Okay, also du hast ein bisschen angefangen auszuprobieren, wie waren denn so die ersten Versuche, was hast du denn da erlebt?
Ja, die ersten Versuche gingen so Richtung der übliche Klaps auf dem Po. Also ich sage mal so dieses typische Spiced Vanilla vielleicht. Mal die Hände irgendwie gefesselt oder die Augen verbunden. Aber mir ist halt auf jeden Fall total schnell klar gewesen, ja, das auf jeden Fall und am liebsten noch viel, viel mehr. Also das war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das auf jeden Fall meins ist. Und mittlerweile könnte ich es mir anders gar nicht mehr vorstellen. Also
das heißt, ja. Die ersten Erfahrungen waren eher enttäuschend oder motivierend mehr zu machen?
Motivierend mehr zu machen, auf jeden Fall. Also es war enttäuschend in dem Sinn, dass meine momentanen Partner zu der Zeit halt quasi nicht mehr ausprobieren wollten. Das war eher immer zu viel und das macht man nicht und man schlägt keine Frauen und so in die Richtung. Und ja, ich habe dann eben weiter geforscht sozusagen und dann zum Glück irgendwann die richtigen Menschen gefunden, mit denen ich das eben ausprobieren und jetzt ausleben kann.
Ja, okay. Wo stehst du denn da momentan? Wenn du jetzt, ich nehme erstmal die Verbindung zu deinem Herrn. Die gibt es jetzt seit 2 Jahren, wenn ich das richtig notiert habe.
Genau, ein bisschen weniger, aber ungefähr.
Okay,
was? So um den Dreh.
Was macht ihr denn so? Und also vielleicht erstmal ist überhaupt erstmal die Frage, wie lernt man sich denn kennen und wie oft seht ihr euch überhaupt? Weil da ist ja jetzt nochmal ein bisschen Distanz dazwischen.
Also wir haben uns durch Zufall eigentlich online kennengelernt. Also es war jetzt nicht so, dass wir beide auf der Suche waren. Er ist doch ein paar Jahre älter als ich. Also damals war das für mich einfach total spannend, endlich mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich erfahren ist, der sich auskennt. Und ich habe ihn da wirklich sehr, sehr lange mit meinen Fragen gelöchert, bis dann von seiner Seite irgendwann der Vorschlag kam, dass wir uns eben mal treffen könnten und wenn ich Lust habe, das Ganze eben auch auszuprobieren. Und von da an hat sich das eben so entwickelt, dass wir uns, wenn ich zu Hause bin, also ich war das letzte Jahr längere Zeit daheim, dass wir uns also alle 4 bis 6 Wochen ungefähr getroffen haben und da eben dann wirklich einen Abend lang nur für uns hatten und gespielt haben. Und wenn ich in England bin, dann haben wir einfach täglich sozusagen Kontakt. Also dieses Machtgefälle ist auf die eine oder andere Art immer da. Es ist natürlich, je nachdem, wie viel wir gerade jeweils zu tun haben, manchmal ein bisschen weniger vorhanden, manchmal stärker, aber irgendwie ist das Ganze auf jeden Fall immer da.
Wann habt ihr euch denn zuletzt gesehen? Ich meine, die Grenzen sind ja jetzt im Moment wieder ordentlich zu.
Zuletzt gesehen haben wir uns Anfang August.
Okay, ja, da ging das noch. Wenn da so viel Zeit dazwischen liegt, das ist immer so meine Überlegung, ne? Weil Menschen verändern sich und wenn man sich dann nur alle paar Monate mal sieht, wie kommt man da in den Modus rein?
Ja, also es ist eben dadurch, dass wir wirklich täglich Kontakt haben und es halt auch einfach wirklich gewisse Rituale und Regeln gibt, die halt einfach wirklich für mich immer gelten, ist es doch so, dass er irgendwie immer präsent ist in meinen Gedanken. Also das ist jetzt nicht so, wir sehen uns und dann ist er wieder für ein paar Wochen weg, sondern er ist wirklich immer irgendwie da.
Okay, aber als ihr euch jetzt im August gesehen habt, also erstmal, wer ist denn wohin? Also bist du nach Österreich geflogen?
Genau, ich war das letzte Jahr generell in Österreich wegen Studium, Praktikum und so weiter und habe ihn dann in seiner Heimatstadt besucht.
Okay, und dann seid ihr schon sofort voll drin, wenn ihr euch seht.
Ja, genau.
Ach, du merkst, ich unterstelle dir immer ganz viel und ich habe erstaunlich oft recht. Aber diesmal bin ich vorbereitet, das hilft. okay, ich mag doch mal so ein bisschen einschätzen, weil du ja eben auch switcht, ist so ein bisschen die Frage, was für eine Art Spiel teilt ihr? Also ist das eher körperlich? Geht das viel in DS? Vermute ich jetzt sogar beinahe, weil auf Distanz funktioniert das körperlich einmal gar nicht. Ja, also was ist so eure Art, BDSM zu leben?
Ja, eben wie du schon erwähnt hast, auf jeden Fall DS. Also das ist uns beiden, glaube ich, sehr wichtig und ist auch ein ganz großer Teil, also DS generell und so Rituale, die einfach wir für uns mit der Zeit irgendwie entwickelt haben, die wir einfach beide sehr schätzen. Und in den Sessions, wo wir uns dann sehen, also da geht es in Richtung, ja, eigentlich so von Anfang bis Ende, also Spanking, alles mögliche, also wirklich so alles Mögliche, was das Spektrum eigentlich so zu bieten hat. Das Einzige, was so gar nicht unseres ist, sind die Seile. Also das haben wir zum Glück auch gemeinsam, dass wir da eben jeder für sich nichts damit anfangen können. Also das ist auch ganz schön, dass das jetzt nicht so ist. Einer braucht das unbedingt und der andere gar nicht, sondern da sind wir zum Glück sehr ähnlich, dass wir sagen, das ist einfach nicht so unseres.
So was. Seile, wie kann man die nicht mögen?
Ja, das werde ich auch immer gefragt.
Ja, ach, ich finde es ja inzwischen ganz toll. Man muss halt das Podcast so wie selber seilen, dann passt das. Übrigens, also wir sind übrigens zusammengekommen, mag ich mal einwerfen, weil du hast getwittert, dass du alle Folgen des Podcasts gehört hast.
Ja, das habe ich tatsächlich. Und du hast gesagt, du überlegst dir noch, ob es dafür einen Preis gibt.
Ja, also das ist, also es soll mehrere Menschen geben, die das getan haben, aber ich finde das immer noch irgendwie gruselig. Also das soll natürlich nachgeahmt werden, überhaupt keine Frage. Das heißt aber wirklich, du hast echt gerade, ein bisschen viel Zeit, aber du hast auf jeden Fall die Zeit, das zu hören. Während dein Herr auf der einen Seite, ne, Mails, WhatsApp-Kontakt, wie auch immer. Und ja, kommen wir doch nochmal zu dem anderen Menschen. Die Sub in Berlin. Wie ist die denn aufgetaucht?
Die ist tatsächlich auch online aufgetaucht. Also das war auch so, also mit dem Gedanken, mal oben zu spielen, habe ich schon länger gespielt zu dem Zeitpunkt. Aber Sie war dann tatsächlich eigentlich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, da ist ein Mensch, den Menschen mag ich und mit dem kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, das mal auszuprobieren. Und das hat sich dann einfach wirklich richtig und gut angefühlt. Und seitdem, seitdem läuft es so.
So, jetzt sind wir genau mittendrin im Thema. Jetzt haben wir so ein bisschen alles vorbereitet. Ich habe am Anfang, als ich mit dem Podcast angefangen habe, hatte ich relativ viel mit dem Thema Switchen zu tun und das ist dann in letzter Zeit irgendwie weniger geworden. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Und da ist natürlich die Frage, der Switch, ne, was gibt es da für Möglichkeiten? Hier, ich ziehe mich mal ein bisschen aus, mir wird nämlich erstaunlicherweise gerade mal warm. Die Heizung funktioniert offenbar. So. Also es gibt ja Menschen, da wird geswitcht mit einem Partner, da wird manchmal sogar geswitcht innerhalb einer Session und du machst das ja jetzt genau personenabhängig und da mag ich natürlich schon so ein bisschen wissen, wie erkläre ich das jetzt, die dominante Miss Lena, ist die so dominant wie der Herr von der Sub-Miss Lena ist oder ist das eine völlig andere Geschichte?
Ich glaube, die dominante Miss Lena hat definitiv Ähnlichkeiten mit dem Herrn der Sub-Lena. Einfach weil ich natürlich, ich sage jetzt mal, viel von ihm gelernt habe, viele Erfahrungen mit ihm gesammelt habe, die ich natürlich in mein eigenes Spiel sozusagen irgendwie integriere. Es ist, würde ich sagen, auf jeden Fall so, dass die dominante Lena das Ganze vielleicht etwas verspielter und auf jeden Fall weniger DS-lastig gestaltet, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass das Verhältnis zu meiner Sub eher ein freundschaftliches Verhältnis ist. Also das kann man gar nicht so wirklich vergleichen irgendwie.
Okay, das heißt aber, wenn er mit irgendwas Neuem um die Ecke kommt, hast du dann den Drang, das mit ihr auch auszuprobieren?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also das sind schon ganz individuell natürlich auch auf ihre und meine Bedürfnisse in dem Punkt abgestimmte Dinge, die wir da ausprobieren. Also klar sind immer wieder Dinge dabei, die spannend sind und die sie dann auch spannend findet, wo wir sagen, okay, das würden wir auch gern vielleicht ganz gleich oder in abgewandelter Variante irgendwie ausprobieren, aber es ist jetzt nicht so, dass das quasi irgendwie 1:1 übernommen wird, nur weil mein Herr das quasi mit mir macht.
Okay. Das heißt aber, du hast, wenn du mit ihr spielst, hast du ja so ein Spiegelbild von dir dann vor dir.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich sage. Ich glaube, das macht mich nochmal in dem Sinn als Switch irgendwie besonders. Also ich kann halt einfach, egal in welcher Rolle ich spiele, die andere Seite nachvollziehen. Ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt und kann dadurch, glaube ich, auch besser auf mein Gegenüber reagieren in gewisser Weise.
Ja, aber das muss ja auch irgendwas anders sein. Es muss ja auch sicher Dinge geben, wo du sagst, das magst du sehr gerne als Sub, aber ne, deine Sub sagt, ne, geh mir weg damit. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade umgekehrt fällt mir jetzt ein Thema ein, wo wir bestimmt später noch drauf zum Reden kommen. Also das ist halt alles Richtung Orgasmuskontrolle oder so, wo ich mir als Sub sehr schwer damit tue, was ich auf der dominanten Seite aber zum Beispiel extrem spannend finde. Also das ist was, das reizt mich total.
Ja, dann haben wir doch perfekt übergeleitet. Nein, nicht ich, sondern du hast es. Genau. Okay. Ich frage mal ganz provokant, wie viele Orgasmen hast du denn jeden Tag?
Null.
Okay. Und in den letzten Wochen?
Ja, auch null.
Okay. Und schon immer?
Leider auch null.
Okay, so, damit haben wir das Problem eingekreist. Okay, also das, ne, klar, da macht Orgasmuskontrolle mit dem Herrn wenig Sinn. Aber das Thema interessiert dich schon.
Ja, es ist ein Thema, das ich total spannend finde. Ich würde unglaublich gern wissen, wie sich das anfühlt. Also mein Kopf stellt sich mega spannend vor. Aber es ist natürlich schwierig, das nachzuempfinden, wenn man halt nicht weiß, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Also klar, gerade wenn es zu Tease und Denial oder so zum Beispiel kommt, man kann mich schon teasen und dann irgendwann aufhören, aber es ist halt nicht anders als sonst. Also ich wüsste halt nicht, wie es sich anfühlt, wenn man weitermacht. Und das ist halt das, was meinen Kopf unglaublich spannend finden würde, aber in der Realität leider im Moment nicht funktioniert.
Ich mag mal kurz abgrenzen. Das ist bei dir aber kein Vaginismus.
Nein, also den genauen Grund kenne ich nicht. Ich weiß, dass es nichts Körperliches ist. Also es sollte eigentlich funktionieren. Ich vermute, dass mein Kopf da einfach, also ich bin generell ein sehr verkopfter Mensch und das ist natürlich dann nicht förderlich, wenn man sich fallen lassen und entspannen soll und nicht nachdenken. Ja.
Ja, aber das ermöglicht dir eine ganz andere Perspektive, weil es gibt ja viele Menschen, bei denen ist BDSM untrennbar mit dem Orgasmus und der Befriedigung von einem oder beiden irgendwie verbunden und auch teilweise einfach Vorspiel vor dem Sex, ne? Das gibt es einfach. Jetzt haben wir eben genau die andere Seite des Spektrums. Wenn du also nicht spielst, um hinterher den Mega-Orgasmus zu bekommen, dann würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was ist dein Antrieb? Also, weil ich glaube, eine ganz starke Art der Befriedigung ziehst du ja trotzdem daraus. Das schließt sich ja nicht aus.
Ja, also es erregt mich natürlich trotzdem sexuell, also auch wenn da kein Orgasmus am Ende ist. Aber, also ich fange jetzt mal mit der Subseite an. Eben weil ich so ein Kopfmensch bin, ist das halt für mich einfach die Möglichkeit, meinen Kopf so gut wie möglich zumindest mal auszuschalten, wirklich nicht nachzudenken, weil ich die Situation eh nicht beeinflussen kann. Also das ist einfach für mich so der Raum, wo ich mich beschützt und geborgen fühle und einfach mal alles passieren lassen kann, weil ich weiß, mein Herr wird auf jeden Fall nie irgendwas machen, was er mir nicht zutrauen würde oder so. Also das ist so das, was mich im Kopf einfach in dem Moment total befriedigt, sage ich mal. Also weil ich einfach mal die Kontrolle abgeben kann, nicht nachdenken muss. Das ist so das, was ich unglaublich schön dran finde.
Also hinterher auch dieses leichte Schweben und einfach auch fliegen, ne?
Ganz genau das, ja.
Jetzt habe ich hier gerade im Chat was gesehen von Venom Bat. Warum muss ein Orgasmus unbedingt Ziel oder Teil des Spiels sein? Ja, das ist die Frage. Muss es das? Ich glaube, das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, ob es das sein muss. Da kann man, glaube ich, ganz frei sein. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn man, es gibt ja auch wirklich böse Spielarten und ich glaube auch viele Menschen, die normalerweise da den Orgasmen entgegenfliegen, selbst die haben dann irgendwann auch keinen Bock mehr, weil sie sind einfach fertig mit der Welt. Ne? Da ist dann einfach alles andere am Körper. Ist alles andere am Körper einfach schon damit beschäftigt zu fühlen. Ne? Ich glaube, dieses starke Empfinden, das hat man ja gerade dann, wenn der Körper einfach beansprucht wird. Jetzt fange ich schon an, hier in Monologe reinzukommen. Entschuldigung. jetzt hast du aber gesagt, du findest das Thema total spannend. Und wenn du es jetzt so als Sub nicht ausleben kannst, weil geht halt nicht. Wie sieht es mit deiner Sub aus? Was machst du mit der in dem Bereich?
Ja, also wir tasten uns auf jeden Fall immer wieder an die Sache ran. Es ist natürlich aus der Distanz teilweise einfach schwer, weil ich sage, ich würde gern, wenn wir solche Dinge das erste Mal ausprobieren, auf jeden Fall quasi präsent sein und wirklich auch körperlich anwesend in dem Moment. Und dadurch, dass sie so weit entfernt ist, ist es natürlich schwierig. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es dann irgendwann wirklich mehr in die Thematik geht, wenn wir es einfach, wenn Corona hoffentlich irgendwann weg ist oder zumindest die Situation wieder besser, dass wir uns eben wieder öfter sehen und das dann auch mal mehr aufnehmen können, das Thema.
Ja, aber was schwebt dir da so vor? Also, ja, also ist das eher so ein, ich sag mal, ne, ist das was Kurzfristiges, dass man damit spielt oder doch eher so eine Geschichte, eher so ein 24-7-Konstrukt, ne, dass du darüber immer wachst? Also was sagt deine Fantasie, das findest du spannend?
Also ich glaube, für 24-7 könnte ich es mir auf bestimmte Zeit vorstellen, aber eben dadurch, dass das DS-Gefälle ja bei uns generell nicht so stark präsent ist, könnte ich es mir eher zum Beispiel während einer Session auf irgendeine Art und Weise vorstellen.
Okay, aber probiert habt ihr das noch nicht?
Nein, haben wir bis jetzt noch nicht probiert.
Aber ich vermute einfach mal, dass ihr da so ein bisschen rumfantasiert miteinander.
Kommt vor, ja, auf jeden Fall.
Okay, ich mag mal fragen, weil Lady A hat die Frage eingeworfen, wie haltet ihr euer Gefüge denn momentan am Laufen? Also online, also vielleicht per Zoom, dass ihr hier Videochats macht oder sowas. Gibt's das?
Also Videochat oder so nicht. Gerade mit meiner Sub telefoniere ich sehr oft, eben weil da die Freundschaft auch da ist und sie hat eben das ist es, wo wir im Moment noch sehr viel am Ausprobieren sind, wie das für uns beide am besten funktioniert. Also, dass sie immer mal wieder so kleine Aufgaben im Alltag bekommt oder dass wir eben dann quasi auch, dass ich ihr quasi Anweisungen gebe, was sie zu tun hat, so in die Richtung. Einfach, dass wir das immer mal wieder quasi so kleine Impulse zwischenzeitlich dazwischen haben, um das eben nicht ganz aus den Augen zu verlieren, trotz Distanz.
Ja, und gerade da, Aufgaben interessiert mich natürlich, ja, da interessieren mich immer Beispiele. Magst du was verraten? Was lässt du denn alles für dich Schönes tun?
Ja, ich lasse sie zum Beispiel ihre Liebeskugeln tragen. Ich lasse sie mit Buttplug ausgehen aus dem Haus. Oder auch so Dinge wie, dass sie um Erlaubnis bitten muss, bevor sie sich rasieren darf. Also es sind so ganz Kleinigkeiten eigentlich nur, aber wo halt dann doch in dem Moment einfach wieder auffällt, ja, okay, da ist jemand und da ist eine Spielsituation in dem Fall irgendwie doch jedes Mal wieder vorhanden.
Ja, also da ist so, es scheint ja alles sehr lustbetont zu sein, ne? Mhm. Frage ich einfach mal, ist das, weil du das ja so nicht erlebst im Endeffekt, diesen Höhepunkt, ist das vielleicht deshalb interessant, damit zu spielen und da auch sich das anzuschauen für dich?
Ich glaube schon, ja. Also es macht auf jeden Fall einen gewissen Teil des Reizes aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur daran liegt, dass ich keinen Orgasmus haben kann. Also es wäre sicher, auch wenn ich ganz normal Orgasmen hätte, genauso interessant. Also ich glaube, das liegt einfach an meiner Persönlichkeit oder daran, wie wir spielen, so in die Richtung.
Ja, man forscht aber natürlich so ein bisschen in die Richtung, ne? Wenn man etwas selber nicht greifen kann, dann ist es natürlich noch interessanter, dass man dann einfach ein bisschen auch schaut, weil du hast ja natürlich das, ich sag mal, da du ja nochmal studierst, das perfekte Studienobjekt an der Stelle, ohne sie da herabwürdigen zu wollen, ne? Aber du kannst natürlich schon da einfach dir was ansehen und da hast auch ein bisschen Kontrolle und das ist natürlich auch, ja, also ganz ehrlich, ich als Kerl finde das natürlich auch immer toll, wenn Frau nach meiner Nase tanzt.
Ja, also das war auch, wie ich das erste Mal in meinem Leben Sex mit einer Frau hatte und das erste Mal gesehen habe, wie das denn aussieht, wenn eine Frau zum Orgasmus kommt, das war schon wirklich ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, sage ich jetzt mal. Also das war definitiv das, was du gerade beschrieben hast. Das ist halt einfach dann, wenn man es selber nicht kennt, nochmal ein ganz anderes Erlebnis irgendwie.
Ja, und das, ganz ehrlich, man weiß ja nicht, was passiert. Das kann ja noch jederzeit kommen, beziehungsweise du, ne? Das wird man dann einfach sehen. Und aber es ist schön, dass du trotzdem an der Stelle eine sehr schöne positive Art gefunden hast, Sexualität mit Reizen, mit Befriedigung, mit Lust zu erleben. Und ich vermute jetzt einfach mal, ich unterstelle das mal so, ganz schnöder Vanillasex, der langweilt dich vermutlich dann auch eher.
Ja, also den hat es schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also das ist auch eigentlich kein Thema mehr. Das könnte ich mir auch einfach nicht mehr vorstellen.
Okay, aber wenn dein Herr von dir Gebrauch machen möchte, stehst du selbstverständlich zur Verfügung.
Ja, natürlich.
Natürlich. Das ist sowas, frage ich, sowas Blödes, ne? Okay. Ja, jetzt hast du ja, wir haben ja immer dieses Dreieck, ne? Also ein Switch, zwei Partner, drei Länder. Ne? Das ist ja schon mal spannend. Jetzt könnte sich ja, also naja, fragen wir erstmal so, kennen die beiden sich?
Die beiden kennen sich nicht wirklich. Also ich glaube, sie haben mal hin und wieder ein paar Nachrichten irgendwie ausgetauscht oder so über eigentlich mich quasi, aber kennen tun sie sich nicht, nein.
Okay. Das heißt, die werden sich auch nicht treffen mit dir zusammen zur gleichen Zeit am gleichen Ort?
Also klar, haben wir mal drüber geredet, ob man sich das vorstellen könnte, ob nicht. Haben dann eigentlich alle drei gesagt, dass wir den Gedanken zwar sehr spannend finden würden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir aktiv das irgendwie planen würden oder so, weil die Distanz das natürlich sehr schwierig macht. Also das müsste irgendwie Zufall sein, dass sich das irgendwie timingmäßig genauso ausgeht, dass man annähernd am selben Ort ist. Dann würden wir es bestimmt mal ausprobieren, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein definitives Ziel ist oder so.
Okay. Jetzt habe ich natürlich noch die Frage, auch wenn du sagst, das ist eine kleine Stadt in England, aber inwieweit bist du denn auch da vor Ort geoutet?
Ich bin hier vor Ort tatsächlich im Freundeskreis nicht geoutet, einfach weil der Freundeskreis hier sehr konservativ ist und ich das Gefühl habe, dass das vermutlich nicht sehr positiv aufgefasst werden würde. In der Heimat ist das ganz anders. Also da ist der Freundeskreis von früher, der noch vorhanden ist, entweder bin ich geoutet oder der Freundeskreis hat sich eben mittlerweile einfach so weiterentwickelt, dass die Freunde alle selbst kinky sind. Also das ist dann auch immer was, was ich natürlich, wenn ich zu Hause bin, sehr schätze, dass da einfach Leute sind, die gleich sind, unter Anführungszeichen.
Ja, das, ich glaube, das ist so ein Ding, was viele BDSM haben, dass über kurz oder lang die eigene Bubble, ne, dass die nach und nach durchkinkierisiert wird und irgendwann, ja, hat man einfach nur noch Leute um sich rum, die, ja, die pervers sind, ne? Dann lebt man so ein bisschen in der Welt, die wir gerne hätten.
Auf jeden Fall, ja, aber das ist auch was Corona für mich irgendwie was ganz Positives gebracht hat. Also dadurch, dass ich einfach online mehr aktiv geworden bin, kenne ich mittlerweile einfach in so vielen verschiedenen Orten kinky Menschen und das ist auch was, was ich ganz toll finde. Also gerade wenn man dann wieder reisen darf, ist es einfach schön, irgendwie überall so Bekannte zu haben und zu wissen, okay, da gibt es jemanden, der einem vielleicht die Szene vor Ort irgendwie zeigen kann oder wo man eben gut einkaufen kann, wenn es um kinky Sachen geht. Also das ist was für mich Positives an Corona war, eindeutig. Also einfach der Kontakt zur Szene noch mal ein bisschen mehr als davor sozusagen.
Ja, also vielleicht, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, in welcher Stadt du da unterwegs bist, aber grundsätzlich, wenn es jetzt kinky Menschen in England gäbe, die sich mit dir vernetzen wollten, einfach um, damit du nochmal, bevor du mit dem Studium durch bist, die Szene ein bisschen kennenlernst, wärst du dem abgeneigt?
Nein, das würde ich super finden, also da wäre ich begeistert.
Okay, so, das heißt, wir machen das so, wir werden irgendwie die Möglichkeit schaffen, einen Kontakt herzustellen und wenn jemand dann sagt, ja, kein Problem, ich kenne da Leute, da kann ich dich mal bekannt machen, ich finde, das muss man einfach nutzen, wenn man eh schon mal unterwegs ist.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, wenn irgendjemand da draußen irgendjemanden kennt oder vielleicht selbst sogar gelegentlich in England ist oder wie auch immer, ich würde mich mega freuen, das wäre super.
Ja, ich bin mir auch selber noch nicht sicher. Ich habe das noch nicht so rausgefunden. Ich glaube, das konzentriert sich alles auch so ein bisschen auf die Hauptstadt. Da muss es unglaublich viel geben. Aber ich bin mir nicht sicher, wie offen man dort ist. Das werde ich noch rauskriegen in den nächsten Wochen und Monaten. Da arbeite ich dran.
Sehr gut.
Jetzt gibt es noch einen Punkt, der hat mich ein bisschen gewundert, während wir unser kleines Vorgespräch hatten. Habe ich so ein bisschen durch deinen Twitter-Account durchgeblättert und dachte mir, huch, na, die postet aber eine Menge Bilder.
Ja, und da gibt es doch die ein oder anderen Bilder von mir, das stimmt.
Die ein oder anderen, also es sind ein paar. Und ja, also ja, warum postest du Bilder von dir? Also es sind jetzt keine komplett Nacktbilder oder so, oder das Gesicht habe ich, glaube ich, auch nirgendwo gesehen. Aber du zeigst dich gerne her. Und da wird mich dann doch nochmal interessieren, also wie reagiert Twitter da drauf? Wird man da schnell gesperrt? Und ja, was passiert da so?
Ja, also angefangen hat das alles auf einer Seite, die nennt sich Secret German Jodel. Das ist ähnlich zu dem Jodel, das vielleicht viele als Studenten-App kennen. Nur, dass eben da ein Raum für kinky Bilder jeder Art ist. Das Ganze ist anonym. Da habe ich vor einem guten Jahr ungefähr angefangen, immer wieder Bilder zu posten. Und zum einen hat mir das irgendwie geholfen, doch meinen Körper so, wie er ist, besser zu akzeptieren, einfach weil man so viele verschiedene Arten von Menschen und von Körpern sieht, die halt nicht immer diesem Ideal entsprechen, sage ich mal. Und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend, die Reaktionen zu sehen, die man drauf kriegt und vielleicht auch mit diesen Reaktionen zu spielen. Also das hat schon auch so einen gewissen Reiz für mich, sage ich mal.
Also ein bisschen Exhibitionistin ist drin, alles klar.
Ja, eindeutig schon.
Aber jetzt ist das Zeug auf Twitter, also man könnte ja auch bei FetLife posten, da ging ja auch noch mehr. Warum hast du jetzt Twitter ausgesucht oder Instagram gibt es ja auch noch?
Ja, das war eigentlich Zufall, beziehungsweise ist da diese berühmt-berüchtigte Telegram-Gruppe schuld. Also da waren zwei, drei Damen in der Gruppe, die meinten, ja, Twitter ist toll, auf Twitter gibt es eine tolle Kinky-Bubble, mach doch mal einen Twitter-Account und der ist dann überraschenderweise sehr, sehr schnell gewachsen und mittlerweile fühle ich mich da einfach wohl. Also es ist auch einfach der Kontakt zur Community, der das nochmal ganz spannend macht und einfach, wo man wirklich tolle Leute auch kennenlernt, die eben auch kinky sind und sich austauschen kann. Das ist das, warum es letztendlich Twitter geworden ist.
Ja, und wenn man im Exil hängt, sage ich mal ganz ehrlich jetzt, ne, wo man dann auch nicht geoutet ist, dann braucht man, glaube ich, auch einfach so ein Ventil, wo man mal ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen kann und sagen kann, hallo, da bin ich.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ich musste am Anfang, als ich nach England gereist bin, zum Beispiel 2 Wochen in Quarantäne wegen den Einreisebestimmungen. Und da, das war auf jeden Fall auch was, was die Zeit um einiges einfacher gemacht hat, einfach weil da, wenn auch nicht real, Menschen da waren, die einen verstanden haben, mit denen man reden konnte. Und das war auf jeden Fall wirklich was, dass dann auch die Distanz irgendwie weniger werden lässt, gefühlt.
Ja, wann geht's denn wieder endgültig zurück?
Endgültig steht noch nicht so ganz fest. Also vermutlich 2 Jahre Studium noch und dann ist die Frage, wohin es mich dann verschlägt. Aber die Hoffnung wäre natürlich zumindest über Weihnachten dann doch irgendwie nach Hause zu kommen und nicht alleine auf der Insel feiern zu müssen.
Ja, definitiv. Also da drücke ich richtig die Daumen. Das sind aber auch noch 2 Jahre, in denen man irgendwie kinky in England sein kann.
Auf jeden Fall, ja. Also das wäre auf jeden Fall sehr spannend, wenn Corona dann das wieder zulässt, da mal ein bisschen zu schauen, was die Szene hier so zu bieten hat.
Ja, wobei selbst wenn dann noch Corona da über allem schwebt, trotzdem kann man ja Leute kennenlernen und also ich kann schon mal so ein bisschen teasen, ich habe ja heute noch einen Gast und da ist es dann über die Uni passiert, dass man da irgendwie rankommt. Ne? Also.
Okay, spannend. Muss ich wohl mal meine Uni ein bisschen genauer begutachten, was das betrifft.
Es gibt offenbar Möglichkeiten, aber ich mag da jetzt auch gar nicht vorgreifen. Also jetzt gucke ich mal eine tolle Liste hier mal an. Wir haben jetzt natürlich wirklich so einen Schnelldurchlauf gemacht. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe ja so eine Frage, die stelle ich eigentlich viel, also ich würde sie gern viel öfter stellen, tue es aber ganz oft nicht. Wenn du dich so in Bezug auf BDSM siehst und da mal so ein paar Jahre vorspulst, was ist so das, wo du sagst, ja, da will ich hin, das will ich sein, das will ich haben, damit fühle ich mich glücklich?
Puh, das ist eine schwere Frage.
Ich weiß.
Ich glaube, ich will einfach auf jeden Fall noch viel, viel mehr ausprobieren, alle möglichen Dinge ausprobieren, die es vielleicht bis jetzt noch nicht geschafft haben, ausprobiert zu werden. Ich würde gern, wenn es dann möglich ist, auf jeden Fall mal auf eine Party gehen. Das ist sowas, was ich ganz, ganz unbedingt ausprobieren will. Mehr auf Stammtische gehen, natürlich in meiner Stadt zu Hause etwas schwierig, aber gerade wenn es dann wieder möglich ist, einfach auch mal, wenn man irgendwie reist oder so, das eben vielleicht so zu planen, auch mal in anderen Städten auf Stammtische zu gehen, Leute kennenzulernen. Also einfach noch mehr Kontakte knüpfen. Das ist so das, was ich auf jeden Fall gern machen möchte.
Ja, und gerade Stammtische, ganz ehrlich, wenn es in deiner Stadt keinen gibt, ne? Gar kein Problem, dann gründest du einfach ein. Und also normalerweise funktioniert das auch in kleineren Städten, dass dann ja sich, dass die Leute aus den Ecken gekrochen kommen und dann, und selbst wenn man nur zu dritt oder zu viert da zusammensitzt, einmal im Monat, selbst das ist ja dann schon mal schön.
Ja, das haben wir tatsächlich versucht. Also die liebe Conny, die ja auch schon mal bei dir angerufen hat, und ich haben versucht, das auf die Beine zu stellen, aber leider war das wirklich nicht so einfach. Also ich glaube, weil Kleinstadt ist es gerade bei den jungen Leuten so, dass sie immer noch Angst haben, dass sie da dann irgendjemand erkennt oder so und das könnte ja dann irgendwer erfahren, der sie kennt und das hat sich leider als sehr schwierig herausgestellt, das Projekt Stammtisch gründen.
Okay, das ist tatsächlich ein Argument. Da muss man wirklich gucken, wie man das hinkriegt. Und in einer kleinen Stadt, klar, so viele Lokalitäten hast du nicht. Ne? Also nicht wie in, was weiß ich, einer Stadt wie Berlin, wo du tausende von Bars und Kneipen hast, wo einfach die Wahrscheinlichkeit auch gering ist, dass man jemanden trifft, den man kennt. Ne?
Genau, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit noch bei uns. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich da ja auch langsam was oder sonst, wie gesagt, wirklich einfach mal in die größeren Städte reisen und da dann die Chance nutzen, um Menschen zu kennenlernen.
Welche größere Stadt gäbe es denn in der Nähe?
Hier in England oder zu Hause?
Oh, ich frage mal nach beiden. Also beides ist, beide Informationen sind nützlich. England natürlich, damit ich dir Menschen auf den Hals setzen kann. Und in Österreich natürlich auch, wenn es dann zum Stammtisch kommt.
Ja, also in Österreich, gut, ist nicht Österreich, aber München wäre definitiv eine von den nächstgrößeren Städten. Berlin bietet sich natürlich an, weil ich da ja doch hoffentlich des Öfteren bin. Und hier in England wäre Manchester, Liverpool die Gegend am nächsten.
Oh, ich glaube, ich habe mal jemanden bei mir auf dem Stammtisch getroffen. Das ist aber schon einige Jahre her. Und die kam auch aus England. Die war, ich glaube, ein halbes Jahr nur in Deutschland. Aber ich glaube, sie meinte auch, sie kommt aus der Ecke und die hätten da gibt es ein bisschen was. Ne? Das ist aber, wie gesagt, ewig her. Also es wird ja mit dem Teufel zugehen, wenn sich da nichts finden würde. Und München, gut, München ist natürlich, Stammtische gibt es ja ohne Ende, ist schon richtig, ne?
Auf jeden Fall, ja. Also da war ich auch im August bei einem ganz spannenden Event. Das hat sich auch über Twitter ergeben. Da haben zwei Damen aus München eben auch eine Art Stammtisch sozusagen organisiert. Und das war auch ein ganz spannendes Erlebnis, einfach mal mit ein paar Mädels zu quatschen und sich da auszutauschen. Also da bin ich dann tatsächlich auch extra dafür nach München gefahren.
Ich glaube, die kenne ich. Oder mindestens eine davon.
Ich bin auf jeden Fall echt froh, dass ich das gemacht habe, weil das war wirklich toll.
Ja, gerade auch so eine, ich sag mal, so eine Mädelsrunde ist nochmal was ganz anderes, ne? Das ist
genau, ja, also das war wirklich ganz spannend, sich da auszutauschen und einfach mal zu hören, wie war das bei den anderen, wie leben die ihren BDSM aus? Also im Prinzip genauso, wie du es hier im Podcast machst und den Menschen eine Möglichkeit gibst, davon zu berichten. Nur, dass das eben live war und in echt und einfach mehrere Personen auf einen Haufen und es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend.
Oh Gott, Konkurrenz, ne? Lieber Chat, wenn ihr noch was wissen möchtet, weil ich habe heute ein Zeitlimit tatsächlich, denn jetzt müsste irgendwo in Japan ein Wecker klingeln, der Mensch müsste dann aufstehen, es müsste, ich glaube, 5.30 Uhr morgens sein und dann werden wir versuchen, gleich eine Verbindung aufzubauen. Deshalb ein paar Minuten haben wir noch und danach muss ich mich darum kümmern, dass das irgendwie hinkommt. Also lieber Chat, wenn ihr da noch was habt, immer her damit, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, merke ich gerade. Die Stimme will heute nicht. Ah, viel besser. Okay, ich habe übrigens hier ein wunderschönes Glas Leitungswasser. Ja, ich überlege gerade. Also eigentlich, ich möchte ja jetzt gar nicht zu viele Fragen dich zu sehr löchern, sage ich mal. Ich gucke jetzt nochmal, ob der Chat was wissen mag. Lady A sagt übrigens, dass du könntest ja über die Twitter-Bubble einen Stammtisch ins Leben rufen. Und der könnte dann ja theoretisch immer da sein, wo du gerade bist. Wenn da genug Anhänger sind, funktioniert das bestimmt.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit, der Miss Lena-Stammtisch.
Ja, warum denn nicht? Ne? Also das geht schon. Genau, was haben wir hier noch? Ah ja, Adi schreibt, von Junges München gibt es einen Mädelsstammtisch. Bestimmt warst du dort. Also.
Nein, das war unabhängig. Das Ganze nennt sich King Sisters sozusagen. Und es sind zwei ganz liebe Damen auf Twitter, die das sozusagen organisiert haben und auf die Beine gestellt haben. Also das ist nicht irgendwie von einer Organisation oder regelmäßiges Event oder so, sondern das war wirklich das erste Mal, dass das quasi stattgefunden hat.
Ja, von diesem Treffen habe ich tatsächlich einen Bericht schon gehört. Also nicht hier im Podcast, aber ich habe mir davon erzählen lassen, gebe ich ja ehrlich zu. Das finde ich aber schön, wenn gerade in der größeren Stadt, wenn dann so sich ganz viele Möglichkeiten ergeben, wo man sagen kann, okay, wir machen hier ein bisschen Special Interest, ne? Weil das Übliche ist ja dann, klar, der Femdom-Stammtisch, der Maildom-Stammtisch und dann gibt es noch irgendwie die, was war denn das? Ich glaube, irgendwo im Ruhrpott die Subbin-Küche oder sowas. Also kann man sich auch vorstellen, was das ist.
Sehr kreativ auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall gut, wenn es einfach wenn es einfach genug Leute gibt, dass man dann auch sagen kann, okay, wir haben hier nicht nur so ein Sammelbecken, sondern wir gucken auch mal so ein bisschen, dass wir zu bestimmten Themen unterwegs sind. Die ganze Shibari-Szene ist da ja wahnsinnig dabei. Ne? Also das ist ja der Kracher, was es da nicht alles gibt an Fesseltreffen.
Ja, finde ich auch ganz toll, dass es da wirklich gerade in den großen Städten so viele Möglichkeiten gibt, dass wirklich, egal welche Interessen man genau hat, jeder einfach seine Ecke irgendwie findet und seine persönliche kleine Community. Und das ist wirklich was, was ich ganz, ganz toll finde und hoffentlich auch bald irgendwo mal noch ein bisschen mehr erleben kann.
Na, warte mal ab, nächstes Jahr geht es dann da so richtig los und ich glaube, da sind wir auch alle gespannt drauf, wenn dann der Tag X kommt, wo wieder alles geht und dann werden alle Stammtische einfach total voll sein, weil sie alle ein Jahr gehungert haben, ne? Und dann kann ich dann Donnerstagabends hier alleine sitzen und meinen Livestream machen, weil alle sind so unterwegs. Ach Quatsch, dann bin ich auch unterwegs und dann genießt man das einfach. Ne? Ich freue mich schon drauf.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. So toll wie die Online-Stammtische und Livestreams und was es mittlerweile jedoch alles gibt, sind. Aber dann doch nochmal echt Menschen zu sehen, das ist natürlich dann doch nochmal, gerade nach der langen Zeit, wieder was ganz was anderes.
Definitiv. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden uns jetzt tatsächlich voneinander verabschieden, weil ich gucke auf die Uhr und denke mir, ja, verdammt, die Uhr tickt und tickt und tickt und ich könnte mich mit dir jetzt hier noch ewig verquatschen. Oh. Aber ich muss jetzt hier nebenbei so ein bisschen chatten und gucken, dass ich diese Menschen aus dem Bett kriege. Ich habe nämlich noch kein Ja, ich bin da zurückbekommen. Wir schauen mal. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass du hier mitgemacht hast, dass du nächstes Jahr bestimmt nochmal so einen kleinen Zwischenstand hergeben wirst. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dass du überhaupt sämtliche Folgen gehört hast. Wie gesagt, ich finde es immer noch gruselig, das sind über 100 Stunden. Also dieser Typ, der in jeder Folge zu hören ist, der würde mir unglaublich auf den Keks gehen.
Ja, es ist gerade ganz spannend, die Stimme quasi live im Ohr zu haben und mit der Stimme zu sprechen, die man jetzt doch schon sehr lange und sehr gut kennt quasi irgendwie. Also ist auch nochmal ein ganz spannendes Erlebnis.
Oh ja, ja, ach Gott. Ich kann ja mal eine Folge machen, so mit Lücken, mit Gesprächslücken. Und dann kann ich die Folgen viel leichter produzieren, weil dann schickt man mir einfach nur die Schnipsel, die ich dann zwischen die Fragen einbauen muss. Nein, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Okay, magst du noch einen Kontakt oder irgendwas, Kontaktdaten von dir oder irgendwas hergeben, wie man dich kriegen kann, wenn man dich jetzt irgendwo sucht, zum Beispiel bei Twitter, oder magst du lieber ein bisschen anonymer bleiben?
Ja, also auf Twitter kann man mich gern suchen. Das ist Miss Lena 14, ein rotes Halsband im Profilbild, da sollte man mich auf jeden Fall finden.
Ja, gut, wunderbar. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes natürlich, weil das Profil ist natürlich absolut jugendfrei, wie ich gesehen habe. Also das kann ich sogar ruhig machen, das geht. Alles klar. Ich wünsche dir einen wundervollen Restabend und ich wünsche dir einfach, dass sich auch der ein oder andere Mensch meldet und sagt, komm, ich nehme dich hier in England mal an die Hand und wir gucken uns mal ein bisschen an, was die da drüben so alles machen.
Ja, danke schön. Euch natürlich auch einen schönen Abend und allen noch viel Spaß beim Hören.
Ja, danke schön. Mach's gut.
Tschüss.
So, das war Miss Lena. Ich finde das immer schön, ne? Weil dieses Standardkonstrukt Dom und Sub und dann lebt man irgendwie in Nachbarstädten oder in einer Wohnung oder so. Ja, das gibt's ganz oft, aber es geht eben auch anders. Und wenn man gerade wegen dem Studium viel unterwegs ist, ui, ne, da muss man den einen oder anderen Kompromiss machen, aber ich finde, sie macht das ganz wunderbar, dass sie halt schaut, wie gehe ich damit um. So, und jetzt habe ich bin jetzt hier so nebenbei schon so ein bisschen am Koordinieren, dass ich das hinkriege, denn das hatte ich auch noch nicht, dass mir dann gesagt wird, ja, 20.30 Uhr ist mir definitiv zu früh, da wäre ja 4.30 Uhr bei mir, ne? Das ist echt ein bisschen schräg. Okay, was habe ich denn noch auf meiner spannenden Liste hier? Ich muss nochmal einen Aufruf zu dieser Nullnummer machen. Ich mag es ganz kurz nochmal erklären. Und zwar Folge 0 des Podcasts ist jetzt zum Zweijährigen, mache ich die neu und habe jetzt schon ein paar Beiträge eingesammelt von euch, liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich gern, dass ihr neuen Hörern, die die Folge 0 hören, den Podcast erklärt. Also das heißt, ich werde so 3-4 Minuten quatschen, was ich da eigentlich mache und dann schneide ich dann eure Beiträge da hinten dran mit ein bisschen Musik im Hintergrund und da ist eigentlich so heute die Deadline. Ich habe jetzt etwa 20 Beiträge bekommen und die sind großartig, da wurde sogar gesungen, also echt toll. Wenn da jemand noch so auf den letzten Drücker noch was beisteuern mag, das können so 20 Sekunden sein, das kann eine Minute sein, das ist völlig okay, dann könnt ihr mir bei Telegram an Sebastian@SebastianSticks einfach eine Nachricht schicken, so eine Audiobotschaft und dann baue ich das damit ein. Und dann würde ich mich da echt freuen, wenn das Ding ein paar Minuten geht und dann macht das auch gleich einen guten Eindruck, wenn ich mich da nicht mit Selbstlob beweihräuchere oder, ne, da, wenn ihr einfach ein paar Infos geben könnt, die ich jetzt selber gar nicht geben kann. Also was ist eure Lieblingsfolge? Habt ihr schon mal mitgemacht? Wie war das? Was erwartet die Hörer? Was erwartet sie nicht? Also in der Regel verlese ich hier keine Pornografie. Das darf man ja ruhig mal sagen. Okay, also ich sag mal so, morgen Mittag gucke ich da nochmal rein bei mir ins Postfach und was dann da ist, das packe ich mit dazu. Also macht bitte mit, ich freue mich da total und dann steht das erstmal für ein Jahr und dann gucke ich, dass ich mir nächstes Jahr was anderes überlege. Okay, so, jetzt kriege ich hier gerade schon die Info, da ist jemand wach geworden. Also ich würde das ja nicht machen, wenn mir jemand sagt, boah, weißt du was, wir machen eine Live-Sendung, stehen wir morgens um 5 auf, da würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall, das ging überhaupt nicht. Also da bin ich ja, puh, nee. Okay, was mag ich noch sagen? Ach so, eine Sache habe ich noch, weil das ist mir so aufgefallen die letzten Tage. Ja, vielleicht macht ihr es mir mal nach. Da wir alle viel zu Hause sitzen gerade, ruft doch einfach mal irgendwen aus eurem Telefonbuch an, mit dem ihr noch lange nicht gesprochen habt. Das habe ich auch gestern wieder gemerkt, dass man da viel zu wenig in der ruhigen Minute macht und einfach mal so ein Hallo, das kommt irgendwie verdammt gut an und das ist auch für mich ganz schön, das lenkt mich ein bisschen davon ab, dass ich hier einfach viel zu viel in der Bude rumsitze. Einfach mal machen. Also ich habe da so schönes Feedback bekommen, weil das einfach, das freut Menschen einfach, wenn man sich meldet, ohne dass man gerade irgendein Problem hat oder irgendwas ist und einfach mal sagt, ach, da bin ich. Und jetzt merkt er, ich habe genug Zeit überbrückt. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier eine Verbindung herzustellen. Wir schauen mal, ob das klappt. Ihr kriegt aber noch mal kurz ein bisschen Musik dafür. Bis gleich. So, ich begrüße Robin, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, ja, hier ist 21:30 abends bei dir. Ich habe es ja schon drei, vier Mal gesagt, irgendwie 5:30 ist bei dir. Wahnsinn. Ja, 5:30. Du bist extra aufgestanden, ja?
Ja, ich bin ehrlich gesagt schon wach seit 2 Uhr früh. Ich hatte Migräne und bis die Pillen gewirkt haben, naja, jetzt bin ich halt immer noch wach.
Ach so, alles klar. Oje, ja. Dann habe ich dir eben total Unrecht getan.
Ja,
okay, ich versuche dich mal ein bisschen vorzustellen. Also, du bist Robin, 27, Sadistin und lebst zurzeit in Japan. Ja. Okay, kommst ursprünglich irgendwo aus Deutschland, das hört man, glaube ich, ganz gut raus. Aber dein Plan ist, dort zu bleiben.
In Japan, ja, langfristig würde ich eigentlich schon gerne hier bleiben. Jetzt geht es zwar erstmal zurück nach Deutschland dann, aber ich will wieder hierher zurück.
Okay. Gut, also das ist schon mal die Perspektive und pass auf, damit ich es hinter mich gebracht habe, fange ich gleich mal mit dem Klischee an. Die Japaner, das sind die Männer, sind alle definitiv Sub und die Mädels tragen alle das Maid-Kostüm und sowieso stehen sie alle vor den Schlüpferautomaten Schlange. So. Tata.
Okay. Sagen wir mal so, die Männer sind nicht alle Sub. Tatsächlich ist es eher so, dass die Frauen eher tendenziell passiv unterwegs sind, jedenfalls so bis 30, würde ich sagen, oder so, und danach erst entdecken, dass sie praktisch sexuell ihre eigenen Wünsche und so weiter mehr ausleben können. Ich denke, das liegt einfach an der Erziehung hier, dass da Frauen so ein bisschen niedrig gehalten werden, was natürlich ein ziemlicher Struggle ist für beide Geschlechter.
Ja, das ist also wirklich so ein kulturelles Ding, aber das ist ja erstmal außerhalb des BDSM-Kontexts, ne?
Genau, das ist erstmal außerhalb hier. Bezüglich der Maid-Outfits, ja, also manche, aber die wenigsten. Die Maid-Cafés haben jetzt auch relativ wenig kinkige Aspekte, finde ich. Es ist also nicht sexuell, wenn du dort bist. Es ist einfach nur auf dieses Niedlichkeitsklischee ausgelegt. Zu den Schlüpferautomaten kann ich ein bisschen mehr sagen hingegen. Also, auf die werde ich häufiger angesprochen. Ich habe noch keinen gefunden in Tokio. Ich habe aber auch nicht aktiv danach gesucht. Ich kenne auch keinen Mann von meinen Partnern, der mir davon berichtet hätte. Vielleicht ist es ein Gerücht, vielleicht auch nicht. Aber man braucht gar keinen Schlüpferautomaten, weil wenn man diesen Höschenfetisch hat, der hier durchaus vorkommt, man kann die auch einfach gebraucht in Sexshops kaufen. Die sind dann wunderschön verpackt, da steht dann groß drauf gebraucht. Von Office Ladies sind sehr beliebt oder, ja gut, Schülerinnen sind dann illegal, aber Office Ladies zum Beispiel haben dann gebrauchte Höschen in den Sexshops. Und da steht dann auch die Empfehlung drauf, wenn man die in die Mikrowelle tut, ich glaube 20 Sekunden, dann entfaltet sich der Geruch besser und es wirkt wie frisch getragen. Ja, ich habe die dann nicht gekauft und nicht ausprobiert, einfach weil das jetzt nicht so mein Kink ist, aber die hatte ich schon in der Hand, tatsächlich.
Okay. Ja, also ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja, man findet online auch Hinweise, wenn man seine eigenen Höschen verkaufen möchte als Frau, wie man das möglichst gewinnbringend machen kann. Ja, wenn man draufschreibt, weibliche Oberschülerin, dann gibt es deutlich mehr Cash, aber dann hat man im schlimmsten Fall die Polizei auf den Fersen, weil weibliche Oberschülerinnen sind 16 bis 18 und damit minderjährig und dann ist das illegal.
Okay, also verkauft sich ja, also ich komme echt so ein bisschen gleich mit den Klischees am Anfang um die Ecke, damit wir sie abgehakt haben. Mhm. Aber so generell, also es ist natürlich für mich immer so die spannende Frage, weil das ist ja auch das Land, da kommt ja das ganze Seilzeug her, sagt man. Mhm. Und ich glaube, wir fangen mal an, wie bist du denn an das Kinky-Zeug gekommen? Bist du schon aus Deutschland gekommen mit einem Kinky-Rucksack oder wie fing das bei dir an?
Nee, also bei mir war tatsächlich, ich kam ohne alles nach Japan, also auch wenig Berührungen mit Sex an sich. Mir hat aber persönlich immer so gefehlt, die Connection zwischen Menschen, die aufbauen durch Sexualität. Und ich hatte im Hintergrund war immer schon so dieses Rauschen, diese sadistische Neigung war definitiv da. Kann ich mich schon erinnern, ich weiß nicht, vielleicht war ich 10 oder 11, dass mich gewisse Szenen in Filmen immer irgendwie besonders getriggert haben, wo ich dachte, kann ich das nochmal sehen? Und auch immer so eine gewisse Faszination für den Domina-Beruf, wenn ich da mal eine Doku erwischt hatte, zufällig. Das habe ich aber immer ein bisschen unterdrückt gehabt. Ich habe mich ursprünglich auf FetLife angemeldet, weil mir maskierte Gesichter sehr gut gefallen. Habe aber gedacht, ja, mit dem anderen perversen Zeug habe ich ja überhaupt nichts am Hut. Ich kam dann hier nach Japan schließlich für meinen Master und habe dann an meiner Universität den japanweit einzigsten Kimbaku-Zirkel aufgefunden. Also Kimbaku, das japanische Shibari. Und dachte mir dann so, boah, ja, da muss ich rein, unbedingt.
Moment, an der Uni?
An der Uni,
was, genau. Was ist denn so ein Zirkel? Ist das jetzt ein Kurs oder ist das eher so eine Art Freizeit-AG?
Japanische Studenten, also in Deutschland haben wir das gar nicht so, aber wenn wir hier mit dem Unterricht fertig sind, dann gehen eigentlich alle Studenten in Zirkel oder Clubs. Und Clubs sind meistens für Sportler, weiß nicht, Karate bis Schwimmen und Fechten, und die treten auch gegeneinander an, also fast schon professionell, die sind wirklich gut. Und Zirkel sind mehr so ein bisschen relaxter, man geht gemeinsam trinken, ein bisschen für den Spaß zusammen. Und das sind wirklich diese außerkurrikularen Aktivitäten, die ein großer Teil sehr, sehr wichtig sind für alle Studenten in Japan. Also was du sonst studierst, ist nicht so wichtig, aber in welchen Zirkeln bist du, weil da machst du deine Freunde, da hast du Spaß, da bist du dann bis abends an der Uni. Dafür hängen sich die japanischen Studenten richtig rein. Das lernen nicht so, aber für die Zirkel.
Okay, ich hatte gedacht, die sind da wirklich lernen und naja gut, also Freizeitaktivitäten, das ist jetzt nicht so wichtig. Hätte ich jetzt eingeschätzt.
Vor der Uni tatsächlich, aber bei denen ist es schwieriger, in die Uni reinzukommen, als zu graduieren. Also anders als in Deutschland. Du kannst dieses Eintrittsexamen, für das studieren die sich den Arsch ab, grob gesagt. Wirklich, wirklich sehr. Und dann, sobald sie aber in der Uni drin sind, oh ja, wir graduieren ja eh. Also bestehen tun dann alle, sobald man drin ist. Deswegen ist es dann in der Uni selber relaxter. Davor haben die gewaltig Stress.
Okay. Also da bist du in diesen Zirkel reingekommen und der beschäftigt sich ausschließlich mit Shibari.
Genau, ausschließlich Kimbaku. Wir hatten einen, der Gründer von dem Zirkel hat das von einem professionellen Kimbakushi gelernt hier in Japan und hat sich dann gedacht, das holt er an die Uni. Und da waren wir so ein Grüppchen von subtil perversen Studenten, aber das war dann alles total, also sehr seriöse Atmosphäre, total sicher, nichts Sexuelles. Wir haben dann wirklich eine Technik geübt und dann auch die ganzen Grundtechniken. Gote, da habe ich ewig gebraucht, bis ich das konnte. Und dann auch eben weitere Figuren am Boden. Manchmal haben wir auch japanische Zimmer uns gemietet. Also wo man dann Tatami-Matten hatte und Schiebetüren. Da waren wir dann mehr unter uns, nicht in Klassenzimmern an der Uni. Und da hat dann der Chef von dem Zirkel, hat uns auch mal gezeigt, so eine Aufhängung. Und das war echt nett, weil wir auch am Boden mehr Figuren machen konnten. Und das war praktisch so das erste Handwerkszeug, was ich dann konnte, wo ich dann gesagt habe, ich würde auch gern mal ein bisschen mehr spielen, wo ich mich dann raustrauen konnte und gesagt habe, ich kann fesseln. Ich kann.
Ich kann was? Los, komm jemand zum Spiel mit mir. Okay, das heißt aber, innerhalb dieses Zirkels war es dann nicht so, dass man sich dann nochmal für nach den Zirkel verabredet hat?
Vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Also damals, als ich angefangen habe, das war ja schon 2 Jahre her, war ich auch noch nicht ganz so selbstbewusst. Und ich war da erstmal so am Gucken, so, ja, wie sind die anderen drauf? Wie kann ich kommunizieren? Es war außer mir nur ein anderer Ausländer dabei, also alle japanisch. Das war jetzt kein großes Problem, aber am Anfang war ich dann auch sehr schüchtern unterwegs und ich wollte da auch keinen ansprechen. In dem Hinsicht, ja.
Okay, also 2 Jahre hast du das gemacht, ne?
Ja, eins auf jeden Fall aktiv und dann hat aber der Anführer von dem Zirkel gewechselt und der Neue hat es dann nicht so weitergeführt, wie ich und viele andere Mitglieder das gern gehabt hätten. Und dann habe ich mir über Tinder einen Modelbesuch besorgt und dann, ich hatte ja die Übungsbücher, die wir auch in dem Zirkel hatten, die hatte ich mir besorgt und habe dann mit der alles durchgefesselt, bis ich die 2 Bücher durch alles fesseln konnte.
Lass mich mal fragen, also Shibari, ist das was, ist das so massentauglich in Japan oder also ist das eher eine Kunstform, die man, ich sag mal, jetzt auch im Fernsehen zeigen würde, im Abendprogramm, oder ist das auch da noch kulturell eher im Underground?
Also sagen wir mal so, also mein bester Freund ist überhaupt nicht kinky, wenn du dem diese Fotos zeigst und so, und sagen die schon, und das ist ja also für die Perversen, ne? Also diese Fesselungen. Also es hat schon diesen gewissen BDSM-Anklang, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, 20.15 Uhr Abendprogramm, wo die Kinder mitgucken. Das eher nicht. Aber es ist ziemlich bekannt, weil wenn man auf den Apps mal sich umhört und so weiter und fragt, also Kiko Shibari, ein ganz einfaches Harness, was du an dich selber, an deinen eigenen Körper dran fesseln kannst, das kennen wahnsinnig viele. Und wenn du denen dann ein paar Fotos zeigst und sagst, ja, das ist total einfach, kann ich dir zeigen, wie du das selber machst. Ja, boah, echt und so weiter. Also es ist wohl bei interessierten Leuten oder generell durchaus im Bewusstsein, aber es ist jetzt nicht alltagsfähig. Also es ist dann schon ein bisschen kinky, wenn man das macht.
Okay, also ist also fast wie in Deutschland eigentlich, ne? Das macht nicht jeder, aber du kannst ja im Grunde jedem zeigen und das kann man einfach als ästhetisch und schön empfinden.
Ja, die Shibari-Bücher, die ich mir gekauft habe, die habe ich auch überraschenderweise, also für mich überraschend, nicht im Buchgeschäft gefunden. Die musste ich online bestellen.
Okay.
Also ich bin auch Ex-Shop rein, aber ich habe gedacht, ach, die findet man in Japan doch bestimmt im Buchgeschäft. Nee, Pustekuchen.
Ich habe hier mal eine Frage von Lady A, die ist ja heute ganz aktiv und unterstützt mich hier und stellt die Fragen, die ich vergessen würde. Welche Art von Seilen sind denn in Japan angesagt?
Wir haben hier alle, Hanfseile, glaube ich, ist das Hanf. Ja, dieses Naturmaterial, etwas rau. Es ist also kein Plastikseil und kein Baumwollseil. Es sind tatsächlich diese traditionellen Hanfseile, denke ich mal.
Okay. Also auch da wird nicht mit Wäscheleine oder irgendwas gemacht, sondern ja. Qualität nein. Natürlich.
Pui, nein. Die haben alle diese ganz schön. Und im Sexshop findest du die dann auch und die sind dann auch schön gefärbt. Hier schwarz habe ich da und rot habe ich selber gefärbt und findest aber auch Naturfarbe.
Und das Färben habt ihr mit in dem im Zirkel gemacht?
Ja, tatsächlich. Wir hatten da einmal einen Workshop im Sommer und dann hat unser Chef, einen Kilometer Seil bestellt und dann war das für uns, 20 Mitglieder so, die kamen, war das spottbillig, da haben wir unsere Längen zurechtgeschnitten und die dann gefärbt mit Stofffarbe und dann hatten wir die auch noch, damit die glatt sind auf der Haut, die sind ja, wenn die roh von der Rolle kommen, so rau und das wollten wir nicht und deswegen haben wir die schön geschmirgelt und dann über einer offenen Flamme so die, weiß nicht, wie nennt man das, die Fuzzis, die da wegstehen, die haben wir abgeflammt und dann waren die ja nass und dann haben wir sie gespannt und an dem Tag unter Spannung irgendwie trocknen lassen in der Sommersonne. Das war echt schön, ja.
Okay, also einfach dieses schöne Gemeinschaftserlebnis.
Ja, so. Das war ein schönes
Gefühl. Okay, so, da hast also was gelernt und sagst dir, ich kann was und jetzt musst du jetzt nur noch die passenden Menschen dafür finden. die laufen überall rum oder ich hätte jetzt, was hätte ich denn jetzt genommen an deiner Stelle? Gut, Uni, Fatlife wäre zum Beispiel, ich sag's nochmal, ich sag ja nicht, was da, ich sag ja nur Fatlife und nicht welche, wie man die Seite erreicht, ne? Also da kam eben schon im Chat die Frage dazu. Da würde man ja was reinstellen oder, ne, also ich kann mir vorstellen, die Japaner sind da sehr technikorientiert und nutzen die Technik, um Menschen zu finden. So du natürlich auch.
Ja, also ich habe tatsächlich meinen allerersten Partner, der hat mich auf Fatlife gefunden. Es war irgendwie so karmamäßig. In dem Moment, wo ich beschlossen habe, ich muss das jetzt auch mal in real machen, kam diese Nachricht. Ich habe auch meinen derzeitigen Primal-Partner über Fatlife gefunden, aber sonst alle anderen habe ich über Dating-Apps aufgetrieben. Das Problem an Fatlife ist nämlich, es ist vorwiegend Englisch. Und die Japaner, die wirklich fließend in Englisch sind, sodass sie diese Seite navigieren könnten und sich Partner suchen, ist zu gering. Ich habe deswegen auf verschiedenen Apps versucht, Partner zu finden. Das hat dazu geführt, dass meine japanische Handynummer auf Tinder gebannt wurde. Das war ein bisschen, man muss aufpassen, was man in das Tinder-Profil reinschreibt. Ich habe dann immer experimentiert mit verschiedenen Texten dort. Shibari war natürlich sehr beliebt oder wenn man das auf Japanisch entsprechend formuliert, ich bin dominant, such jemanden. Aber als ich zu explizit wurde, hat mich Tinder gebannt und den Account habe ich natürlich nicht zurückbekommen. Ich bin jetzt bei der deutschen Handynummer auf Tinder und bei allen anderen Apps mit den japanischen. ich habe die praktisch über Apps gefunden. Mehr oder weniger kinky, aber zumindest alle experimentierfreudig.
Okay, was hast du denn genau gesucht? Also du hast jetzt Kenntnisse, du weißt, du kannst jemanden einseilen, dann hast du natürlich einen Fesselpartner gesucht.
Auf den Apps meinst du jetzt?
Ja, genau, generell. Ne? Also was wonach war dir, was für Menschen wolltest du haben?
Also ich wollte Menschen haben, die interessiert sind an gefesselt werden und an Schmerzen. Weil die sadistische Neigung war auf jeden Fall klar. Für mich war auch wichtig, dass die okay waren ohne Sex. Also ich kann denen einen Handjob geben. Für mich war aber wichtig, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe, sondern dass ich praktisch dominiere, dass ich einfach meine Rolle als Top erfülle. Einerseits üben will und einmal diese Verbindung zu Menschen aufbauen. Also ich wollte einfach mal spielen mit jemandem. Und über die Apps hat man dann entsprechende Leute gefunden. Mein allererster Partner war masochistisch veranlagt und sehr submissiv. Wenn er einer Frau dienen kann, dann befriedigt ihn das einfach total. Er hat gesagt, Sex ist völlig, muss überhaupt nicht sein. Kann er eigentlich auch gar nicht so richtig. Also den muss man, also wenn es Vanilla ist, hat er gesagt, kriegt er gar keinen hoch. Deswegen war der eigentlich der ideale erste Partner für mich. Auch um mit Schmerzen zu experimentieren. Mit ihm war ich auch, sagen wir mal so, hatte ich den größten Wurf getan, was Schmerzen angeht. Die Jungs, die ich auf den Apps aufgetrieben habe, die waren zwar sehr neugierig, aber alle furchtbar schmerzempfindlich. Beziehungsweise, masochistisch, da ging nicht viel. Also wenn ich da ein bisschen spanken konnte, das war schon das höchste der Gefühle. Wobei ich mit dem allerersten von Fatlife, der hält richtig viel aus. Das war schon von dem Neuronenfeuerwerk, was es bei mir ausgelöst hat, der deutlich größere Wurf, muss man sagen. Aber gut, so richtig Masochisten trifft man wohl nicht ständig an jeder Ecke, jedenfalls nicht in Japan.
Ich packe jetzt noch mal die Klischeekeule aus. Natürlich ist der japanische Masochist extrem erfolgreich im Job und das ist so ein kulturelles Ding einfach. Der braucht mal eine Auszeit. So, wie gesagt, ich hau noch mal die Keule. Also bitte widersprich mir. Ja,
also tatsächlich, die Leute von den Apps waren ja alle jünger. Die waren auch keine Masochisten. Aber tatsächlich, der Masochist, den ich auf Fatlife gefunden habe, der ist Mitte 40, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, nah am Burnout dran und an der Depression, komplett gestresster Geschäftsmann. Für den trifft das Klischee voll zu. Mittlerweile ist er in Rehabilitation, in Therapie, ist völlig entspannt, aber immer noch genauso masochistisch wie vorher. Hat auch noch immer entsprechend Cash. Doch, würde ich so sagen. Beruflich erfolgreich, masochistisch, aber völlig abgestresst. Aber Geld, aber sonst kein Leben.
Oh je.
Das traf auf Person zu,
ja. Ja, wie ist das denn kulturell? Also was kriegst du so mit? Also leider Gottes hast du jetzt ja keine BDSM-Community in Deutschland kennengelernt. Deshalb ja, kannst du natürlich schlecht vergleichen. Aber wenn du so mir so einen Überblick über Szene und kinky Menschen geben müsstest, was würdest du mir da sagen?
Erstmal sowas wie Stammtische scheint es hier nicht zu geben. Da habe ich jetzt schon den ersten Partner gefragt, einen anderen älteren japanischen Partner. Das haben die nicht. Die meinten zwar, es gibt Communities, aber ich denke mal, die finden sich eher in Dungeons oder SM-Bars, also eher so um professionelle Etablissements herum.
Was ist eine nicht SM-Bar?
Eine SM-Bar, da wollte ich am Samstag hingehen. Ich weiß es noch nicht ganz genau selber, aber was ich so mitbekommen habe und auch von den Berichten oder Internetseiten, es ist eine Bar, wo man Eintritt zahlt, entsprechend höherpreisig für die Männer. Und man kann dort wohl leicht spielen. Ob man untereinander spielen darf, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man mit dem Stuff spielen. Und je nachdem, welche Rolle man selber hat, wird der Stuff entsprechend submissiv oder dominant sein. Und man zahlt ein bisschen dafür, man trinkt und hat dann eben eine Kinky-Atmosphäre, andere Kinky-Leute und der Stuff ist auch ein bisschen kinky. Wie weit man spielen kann, das werde ich am Samstag hoffentlich rausfinden, wenn ich da mal mich hinbegebe mit einem Kumpel.
Also das ist jetzt übermorgen, ja?
Ja, genau, das ist übermorgen. Übermorgen Abend wollten wir dahin, dann mal 2-3 Stunden rein. Sonst erwischen wir den letzten Zug nicht mehr.
Ich bin gespannt. Also so wie du es jetzt erzählt hast, stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ich überlege gerade, wo ich was Ähnliches kennengelernt habe. Mhm. Was wäre denn das? Das wäre irgendwie auf Malle der Club mit dem Animateur. Mit dem kann man auch ein bisschen spielen und im Zweifel ihn irgendwie versuchen rumzukriegen. Keine Ahnung. Also das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, was das ist und was da abgeht. Das war einfach eine Woche zu früh dafür. Das ist aber nicht schlimm. Wir ergänzen das.
Ja, ich kann das ergänzen, wenn du möchtest, wenn ich irgendwelche interessanten Einblicke noch bekomme.
Ja, hoffentlich. Das heißt aber, man zahlt Eintritt, also du wirst Eintritt bezahlen?
Ich werde Eintritt bezahlen. Für mich sind das 1000 Yen, also weiß nicht, so 8 Euro. Für meinen Kumpel wären es mehr, aber wenn wir als Pärchen reingehen, zahlt er praktisch 500 weniger. Deswegen werden wir als Pärchen auftreten. Ja, aber es ist jetzt ein Vorort von zwischen Osaka und Kyoto, deswegen sind die Preise günstiger. Wir haben auch eine SM-Bar in Kyoto. Da sind die Preise dann das Doppelte. Also würde ich als Frau dann ungefähr 20 Euro Eintritt bezahlen. Als Mann zahlst du dann noch mehr. Außer du bist Mann, der sich als Frau verkleidet. Die kriegen immer noch einen günstigeren Preis als Vollmänner.
Mein Gott, also ein kompliziertes Preissystem. Okay.
Ja, Frauen...
Ja, gibt's überhaupt, das war glaube ich eher China, ne, wo es so einen Frauenmangel an sich gibt, ne?
Ja, genau.
Ne? Genau. Ja. Ne? Ob ich da jemals eine Connection hinfinde und ob da BDSM in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt.
In China gibt es, das weiß ich von einer Freundin vom Stammtisch, die dorthin ist, aber es ist deutlich mehr unter der Hand. Und ich glaube, Fatlife ist auch, also findet man nicht einfach so. Das haben die irgendwie rauszensiert.
Ja.
Kommt auch nicht so ein. Am Tisch, glaube ich.
Ja, da muss ich dann irgendwann noch mal ein bisschen rumforschen. Okay, aber du hast Menschen gefunden zum Fesseln, zum Hauen, du genießt das Ganze. Jetzt gehst du in so eine SM-Bar, das ist ja schon fast, ein Domina-Studio kann man nicht sagen, aber so ein bisschen kommerziell angehaucht. Es gibt halt den Stuff. Wie sieht es denn aus mit einer kommerziellen Szene? Also,
ja, ist auf jeden Fall vorhanden. Und floriert, glaube ich, auch ganz gut. Also mein erster Partner, der hatte also vor allen Dingen Erfahrungen mit professionellen Dominas. Du zahlst dir halt jede Menge Cash und dann macht die mit dir, was du möchtest. Ich habe zwei kennengelernt. Die eine Ausländerin in Osaka und ein bisschen mehr auf Kimbaku fokussiert, also vor allen Dingen aus Fesseln. Die hat immer Samstagabend so einen privaten Kimbaku Abend, sagen wir mal so. Sie unterrichtet dort nicht direkt, aber sie überwacht das und gibt so ein bisschen Mentorship und Snacks und Getränke, Musik und dann spielt sie noch mit ihrer Partnerin. Dann können alle zugucken. Kostet natürlich auch Geld. Und dann war ich in Tokio 2-3 Mal in einem Dungeon von Mistress Maya. Heißt Hexenhöhle. Also wirklich, der deutsche Name kann man sehr gut empfehlen. Die hat doch heißt Hexenhöhle.
Wirklich auch mit Öl und so, ja? Das
genau, die Dame war auch mal in Deutschland. Sie hat gesagt, ja, sie wäre mal fast nach Berlin gezogen, weil sie eben DJ ist und da läuft dann auch eben deutscher Industrial, Nachtma and One und so weiter, also gute Musik. Und ihr Dungeon ist so dreigegliedert. Du hast eine kleine Bar-Area, dann hast du so eine Chill-Out-Area mit so alten roten Pseudo-Samt-Sesseln und witziger Deko und da sitzen dann die Leute zusammen. Dann hast du Ausblick auf eine große Garage mit sehr hoher Decke und da hast du dann Käfige drin, einen Pranger, es ist jetzt kein Andreaskreuz, aber so ein Metallkreuz, wo du Leute anketten kannst zum Auspeitschen, dann so ein Metallbock, oben an der Decke sind Haken, wenn du der Mistress ich glaube 10 Euro oder so zahlst, dann spielt sie mit dir kurz, das habe ich einmal gesehen, also die hat dann die Kundin, die Gästin gefesselt, aufgehangen, dann mit Wachs und mit Peitschen gearbeitet. Bei der in Dungeon konnte man auch handgefertigte Peitschen bestellen.
Moment, das für 10 Euro und dann gleich so ein Programm, das ist ja äußerst günstig.
Ja gut, man zahlt ja in ihrem Dungeon auch noch Eintritt und pro Stunde musst du auch noch einen Drink bezahlen für mindestens 5 Euro. Also es ist günstiger als eine Privatsession wahrscheinlich, aber du kannst dir nicht aussuchen, was sie macht und wie lange sie es macht. Und du hast alle Leute, die zugucken. Und so richtig sexuell ist es auch nicht. Aber du kannst, wenn du alles zahlst und ihr dann ein bisschen was drauf zahlst, kannst du relativ günstig von ihr bespielt werden, ja.
Okay, das wird wahrscheinlich ordentlich in Anspruch genommen. Es wäre ja so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn du solche Läden besuchst und so und das kostet alles Geld, dann könnte man damit ja auch ein bisschen studentisch nebenbei Geld verdienen und du hast auch noch deinen Spaß.
Meinst du jetzt, wenn ich das machen würde?
Ja.
Ja, das hätte ich auch gern gemacht. Es gibt hier so eigentlich ziemlich einfach, also es sieht einfach aus, als in Deutschland Domina zu werden. Also du würdest praktisch dieses Studio anschreiben und die haben ihre Damen auf der Seite, die stellen dir Gerätschaften, die stellen dir Klamotten. Du kannst dir halt natürlich als Domina aussuchen, welche Services du anbieten willst. Fand ich super cool. Also dachte mir, wow, cooler Nebenjob, kannst du mal eben Cash machen und habe den halt geschrieben, aber tatsächlich ist es so, als Ausländerin darf ich nicht. Also ich dürfte, wenn ich einen anderen Visumsstatus hätte, aber da ich hier mit Arbeitsvisum bin und nicht mit, es ist ewiger Aufenthaltsstatus, also zum Beispiel, wenn ich mit einem Japaner verheiratet wäre oder mit jemandem mit Aufenthaltsstatus Japan, dann hätte ich dieses Visum und dann dürfte ich da arbeiten. Ich denke mal, das liegt am Schutz vor Menschenhandel oder so, dass ich mit meinem Visum das nicht machen darf.
Okay, das ist ja aber auch erstmal gut, wenn dann wirklich da auch Beschränkungen sind. Das heißt aber, das ist alles sehr gut staatlich kontrolliert.
Ja, an sich sieht es so eigentlich aus, wobei ich mal mit einem Prostituierten mich unterhalten habe und er gesagt, es ist eher eine Grauzone. Also in Deutschland hat man ja seinen Hurenpass oder wie das auch immer heißt und ist da registriert. Und so weiter und hat dann auch diese Gesundheitschecks. Das scheint in Japan nicht der Fall zu sein. Also du kannst es ziemlich anonym machen. Registriert ist man da auch nicht. Ob das dann jetzt besser staatlich reguliert ist, das weiß ich dadurch nicht. Es ist wohl so eine Grauzone generell. Aber ja, man kann sich im japanischen Rotlichtbereich, denke ich, ganz gut austoben. Der ist deutlich weiter aufgefächert, finde ich, als der Deutsche jetzt.
Ich mag natürlich immer so ein bisschen kulturelle Unterschiede mir angucken. Was gibt's denn so an Praktiken, die vorkommen, die beliebt sind, wo ich jetzt sagen würde, die kommen jetzt, die sind eher nicht westeuropäisch. Gibt's da was, wo du sagst, das würde ich jetzt schräg finden?
Okay, also vielleicht mal erstmal von weggenommen, was es nicht so oft gibt in Japan, was in Europa sehr beliebt zu scheinen sein, ist englische Erziehung, Rohrstöcke. Da war ich mal in einem SM-Shop, Rohrstöcke werden nicht mehr geführt, das ist in Japan einfach nicht so beliebt. Das ist etwas, was es nicht gibt oder fast nie. Was hier anders aussieht als in Deutschland, denke ich mal, ist auch der Uniformfetisch. Also man denkt in Deutschland da bestimmt erstmal so an Militär und Lack und Leder und Militärhütchen und in Japan ist es eindeutig die Schulmädchenuniform. Es gibt auch Männer, die das gern anziehen, also generell Crossdressing. Du hast in Sexshops auch einen ganzen Bereich für so Crossdressing, also von Fake Boobs bis zu Fake Pussy Kissen, die man sich ins Höschen schiebt, damit das weiblich aussieht, findest du da. Was die Japaner auch gern machen, ist Speichelfetisch. Ich weiß nicht, ob das in Europa so oft ist. Beziehungsweise.
Ja, jetzt, was machen die? Was ist denn Speichelfetisch?
Die werden gerne abgeleckt oder sie wollen deine Spucke trinken.
Ja, oder das gibt es auch, aber ich glaube, das ist nicht so häufig.
Also mir begegnen die relativ oft. Oder ich habe einfach ein Händchen dafür, ich weiß es nicht. Also dieses fahren da total drauf ab, dem zu trinken. Was dann eine Steigerung davon wäre, weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt, zerkauen und füttern würde ich es nennen. Also es fängt, du kannst anfangen mit Wasser in deinen Mund zu nehmen und deinem Sub einzuflößen. Die nächste Stufe wäre dann Süßigkeiten. Ich lutsche das Bonbon ein paar Mal, gebe sie dann meinem Sub und das höchste der Gefühle, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, wäre, ich esse was, zerkau das und fütter das dann wie eine Vogelmutter ihrem Jungen an meinen Sub weiter.
Okay, was ist denn da die Intention dahinter? Also geht das so ein bisschen Richtung Erniedrigung einfach? Also weniger Impact, weniger Masochismus, Richtung ja, oder Rollenspiel, würde ich ja schon fast sagen, ne?
Bei dem Zerkauen und Füttern jetzt?
Generell, also bei dieser ganze Trend, was wird gespielt, ne? Was ist da so das, was gibt den Kick?
Was den Kick gibt? Es könnte Erniedrigung sein. Könnte. Sie haben nämlich, es gibt auch etwas im Japanischen, ist der Fetisch einer vollen Blase und sich einnässen. Und ich denke, das hat nichts mit NS zu tun direkt. Es geht mir um diesen Blasendrang, dieses Verweigern, auf die Toilette gehen zu dürfen und dann das sich einnässen. Und manche gewinnen daraus eben sexuelle Befriedigung oder Erregung. Und ich denke mal, wenn man das betrachtet mit dem Speichel aufnehmen, einnässen, könnte es tatsächlich um Erniedrigung gehen. Aber da fehlt mir so ein bisschen der Querschnitt. Ach, was sie aber auch gerne mögen, ja, so ein bisschen verbal geneckt zu werden. So, boah, das geht ja gar nicht, ist ja voll pervers. Ja, könnte tatsächlich die Erniedrigung sein. So von meinem Querschnitt durch die Partner jetzt.
Okay, also das finde ich spannend, weil wir haben ja ganz oft, also ja, Erniedrigung spielt auch hier eine Rolle einfach, aber es ist auch ganz viel dieses Miteinander und dieses behutsame, nicht behütete BDSM, aber so ein muss ich das sagen, dass sich beide daran erfreuen, dass sie jetzt etwas Gutes geschafft haben, dass sie etwas Neues erlebt haben, Grenzen ausgeweitet haben, ne? Das ist also, dieser Erniedrigungsaspekt, der begegnet mir hier etwas seltener, habe ich das Gefühl.
Ja, wo du sagst, das begegnet mir doch relativ häufig. Ich hatte mal einen Partner mit eben Unterwäschefetisch. Also der hat praktisch immer sich diese Frauenunterwäsche angezogen und der wollte dann immer hören von mir, wie pervers er doch ist dafür und wie dreckig und so weiter. Und was für mich ein bisschen schwierig ist, da ich nicht so von naturell nicht so auf Erniedrigung aus bin. Ich bin immer so, du bist okay, wie du bist. Und das muss ich dann erst kapieren, dass ich halt dann so im Rollenspiel das voll reingrätschen muss in dieses Tabu und so, oh, du gehst mal gar nicht, du fällst voll aus der Rolle hier, Schande, Perversling und so weiter. Ach,
wie
anderer.
Klingt das denn auf Japanisch? Darf ich dich da mal um was bitten? Ich würde das einfach unglaublich gerne mal hören.
Ja, omae wa hentai da ne, kimochi ii ka, nan de bokki shiteru no? Also was ich jetzt gesagt habe, ja.
Das könnte ich jetzt als Hörerrätsel nehmen, übersetzt mal, was sie gesagt hat.
Was ich gesagt habe, vielleicht versteht sie aber ja. Also ich habe einfach gesagt, ja, du bist voll pervers, wieso kriegst du einen Ständer, wieso gefällt dir das? Ungefähr so in die Richtung.
Okay, pass auf, ich ignoriere den Chat hier gerade so beharrlich irgendwie. Ich muss das mal ändern. NRW Einhorn, auch spannender Name, mag wissen, kannst du mal, also mag, dass ich, nein, gib mir den Auftrag, dass ich dich nach Necromates frage. Was ist, kennst du das? Was ist das?
Also eine Neko-Mate würde ich sagen, die trägt ein Mate-Outfit. Neko heißt Katze und dann hat sie noch diese Katzenohren auf.
Das ist ja besonders niedlich.
Das sieht mega niedlich aus. Ich glaube, ich habe das bisher auch nur in einem Mate-Café gesehen. Dass die Dame, die uns bedient hat, dann in diesem niedlichen, wunderschönen, dunkelblauen Uniform da war und dann Öhrchen am Kopf hatte. Und dass die dann für einen tanzen, wenn du dann noch das bezahlst. Aber im BDSM-Kontext ist mir das noch nie begegnet, weil ich hier vor allen Dingen, also eigentlich nur männliche Partner habe von den Japanern her. Eine Japaner hat mir noch nie, niemals nicht auf einer App in die Finger geraten.
Lass mich zu den Kostümen nochmal was wissen, weil also ich kann aus eigener langjähriger Erfahrung sagen, dass Maid-Kostüme zu beschaffen relativ kompliziert ist, weil man eigentlich nur den Karnevalskram in die Finger kriegt, also aus dem billigstmöglichen Material, was möglichst niemals waschbar sein wird, also dem Sinn und Zweck auch widerspricht, sind die Japaner da vielleicht schon etwas weiter?
Ja, du hast hier Shops, also in Kyoto auch, also Kyoto ist jetzt keine so Riesenstadt, dann gibt es für Maid-Sachen eigentlich spezialisierte Shops. Also mir fällt gleich in Kyoto einer ein. Die haben dann Kleidchen, die sind für mich natürlich alle furchtbar zu klein. Ich passe von der Schulterbreite gar nicht rein, die sind ja anders gebaut. Aber ja, die gibt es aber eigentlich auch für Männer. Ja doch, du kommst ja massenweise an Maid- und Cosplay-Zeug. Also einerseits diese etwas sehr, sehr hochwertigen Dinger, wo du 300 Euro für so ein Kleid zahlst und dann so Schuhchen dazu, also auf jeden Fall. Und es gibt auch Zirkel in der Uni, weiß ich noch, das sind Männer, die sich aber gern als Maids anziehen. Und die haben dann Perücken auf und die tanzen dann auch wie Idol Groups, aber es sind Männer, also diese Crossdresser.
Okay, jetzt, ich krieg gerade hier eine böse Nachricht vom Podcast, so wie ob sie etwa nichts Tolles gefunden hätte. Doch natürlich hat sie was Tolles gefunden, aber ich weiß auch, dass das schwierig war. Ja, also es ist wirklich hier ganz schwierig, an diesem Karnevalskram vorbeizugehen. Ne?
Ja, also ich denke ich mal. Vielleicht im Internet eher.
Also du hast ja auch mit NRW Einhorn einen Fan gefunden, hat schon geschrieben, hat nämlich auch eine Maid zu Hause und kennt sich offenbar auch aus. Also da hast du schon mal einen Menschen hier gerade ein bisschen glücklich gemacht. Da ist eine Verbindung auf jeden Fall. Soll ich da vielleicht noch Kontakt herstellen? Dann könnt ihr euch gegenseitig Pakete schicken.
Ja, doch.
Ah, ich guck mal auf die Uhr. Ach, alles entspannt heute. Sehr gut. Okay, also du hast Menschen gefunden. Du kannst es nicht professionell machen wegen dem Visum. Das geht halt nicht. Aber wir sind jetzt so gar nicht wirklich auf dein BDSM, was du gerne möchtest, eingegangen. Also ja, Impact Play und Erniedrigung. Du machst es ja offenbar. Das hat sich ja eben auch ganz wunderbar angehört. Was gibt's noch so, wo du sagst, das ist so dein Ding und ist es dann auch leicht, Leute dafür zu finden?
Also meine anderen zwei Dinge außer Impact und Bondage ist Primal und Anal. Für Anal finde ich gut, Leute. Also es gibt hier, also das hätte ich nicht gedacht, dass so viele junge Männer sich vor allen Dingen dafür interessieren. Das ist wirklich, also mit Pegging, da gehe ich drin auf. Das ist wundervoll. Das mache ich total gerne. Ich finde die Prostata auch mittlerweile super gut. Nee, macht mir wirklich Spaß. Ich weiß nicht warum, das muss so ein Fetisch sein. Also okay. Das Pegging gerade macht einfach super Spaß und dann in dem Moment bereue ich immer so, dass ich das leider nicht physisch wirklich spüre, da brauche ich vielleicht ein entsprechendes Toy für, das ist einfach sehr, sehr spaßig. Und dann die Reaktion, wenn du die dann hast, ne, dann werden die Augen ganz kullerrund und da gibt diese Laute von sich und denke mir so, ach Gold.
Machen die denn so viel Krach dabei oder ist das eher so ein ganz leises Spiel?
Also normalerweise, es kommt natürlich auf die individuelle Person an, die Mädchen habe ich jetzt keine Erfahrung mit. Die Jungs, manche sind sehr ruhig, manche stöhnen, aber wenn du sie dann anal durchnimmst, also jedenfalls, da werden manche schon ziemlich laut. Ich meine, es schüttelt und es trifft einen Punkt, der gut ist und dann geht das schon so ungefähr so. Ein bisschen genießerisch. Ich kann das nicht so gut imitieren. Aber wunderbar.
Ah, ich stelle mir dich gerade vor, wie du da am Schimpfen bist und am Ficken bist und da hast du Spaß. Also das hört man aus deiner Stimme einfach auch raus.
Da habe ich wirklich Spaß.
Ich habe ja, Kathi Kristall hatte mir mal, als ich mit dir aufgenommen habe, als Ding der Woche, so ein Alien-Penis damit, also so ein...
Den Wasserdrachen, das weiß ich noch, ja.
Ja, genau, wo man dann auch hier künstliches Sperma durchpumpen kann und keine Ahnung was. Das findest du toll, ne? Gut, okay.
Ja, das finde ich toll, da habe ich auch gleich mal nachgegoogelt, aber da habe ich die Seite wieder verstanden.
Ach, ist kein Problem. Also wenn du nicht findest, den Kontakt mit dem ganzen Zeug, das finde ich dir alles. Also da könnt, glaube ich, auch wenn du es da nicht kriegst, aber das glaube ich gar nicht, dann wird dir auch irgendjemand bestimmt ein Päckchen packen.
Ja, an dem Dildo wäre ich auch interessiert.
Ja, da gibt's dann irgendwie, da steht dann drauf, für einen Zoll steht dann drauf Kekse und dann passt das.
Oh ja, bitte.
Du hast eben nur einmal ganz kurz gesagt, Primal.
Ja, genau,
Primal. Das hatte ich hier noch nicht so oft. Erklär mir erstmal, was das ist, weil ich habe dazu auch tatsächlich zwei noch unbeantwortete Mails in meinem Postfach, dass ich darüber hier mal unbedingt reden müsse.
Okay, also Primal beschreibt einfach mal das innere Bedürfnis. Man hat dieses Gefühl, dass das das Animalische noch in seinen Adern läuft. Und der Sinn vom Primal Play ist auch das Loslassen der eigenen menschlichen Seite beziehungsweise das Loslassen der Zivilisiertheit und seine animalischen Instinkte einfach mal rauszulassen.
Also Pet das Play.
Nein.
Du bist eine Katze.
Pet Play.
Entschuldigung.
Ich bin tatsächlich, also manche Primals legen Wert drauf, dass sie ihre Totems haben oder ihre Spirit Animals und identifizieren sich dann, findet man auf FetLife viele Gruppen, mit einem entsprechenden Tier. In meinem Fall wäre das ein Tiger. Auch ein Tiger ist nur eine große Katze. Damit hättest du einen Rundumschluss zum Petplay, wenn du das so möchtest. Primal Play selber ist allerdings eher dem Edgeplay zuzuordnen, da wenn du das wirklich spielst, es eben riskant sein kann. Es ist dann wohl eher risk-aware. Es ist zu früh in der Früh, das kriege ich nicht mehr zusammen. Es wäre auf jeden Fall Rack-Bereich, weil du das, was du dort spielst, kann von sexy beißen reichen bis Vollkontakt-Zweikampf auf zwei Füßen mit Takedown und Verfolgungsjagd und so weiter, was dann natürlich schon gefährlich sein kann von der Verletzungsrisiko. Meine Fantasiewelt spielt sich jetzt tatsächlich eher darin ab, also was jetzt so meine Traumwelt wäre, was ich natürlich noch nie gemacht habe, wäre so in einem dunklen Schrein bei Nacht einen von meinen begehrteren Objekten, also zu stalken, aufzulauern, hinterherzulaufen, in die Enge zu treiben, also wirklich dieses Jagdspiel, ihn zu Boden zu bringen, zu tackeln, Kleider vom Leib zu reißen, ihm zu zeigen, wer ist der Alpha. Und wenn er danach noch steht, dann können wir auch Sex haben. Aber es geht vor allem um dieses Jagen, dieses Niederstrecken, dieses ich dominiere, ich will die Alpha sein. In der Form habe ich das natürlich noch nicht gemacht. Bei mir ist es Maximum am Boden raufen, was natürlich auch spaßig sein kann, beziehungsweise auf dem Bett. Oder eben die Beißspiele, die mir sehr gut gefallen. Ich habe einen Primal-Partner. Du kannst es nicht mit allen machen. Also die meisten, ich habe das mit 3 Leuten insgesamt versucht. Einer von ist Primal, die anderen beiden nicht. Und die waren dann auch etwas verstört, wenn man die praktisch fesselt und dann knurrend auf die losgeht. Das nicht. Also es ist auch sehr unangenehm für mich selber, wenn du denen praktisch, es ist eine gewisse Blöße, die man sich dabei gibt, wenn man dann so laut Äußerungen vor sich gibt, weil mir macht das Spaß und ich werde dann einfach knurrig und grummelig und fange an zu fauchen und ich mache das total gern. Aber wenn der andere dann total verschreckt reagiert, ist das ein bisschen beschämend. Deswegen habe ich gelernt, mach das nur mit Leuten, die Primal auch mögen oder nur sehr, sehr vorsichtig mit Leuten, die damit wenig Berührungspunkte haben. Aber wenn du einen anderen Primal hast, dann sieht es eigentlich sehr spaßig aus. Also mein jetziger Partner ist größer und schwerer. Wenn ich mit dem kämpfen will, dann muss ich ihn fesseln. Sonst hat er mich gleich in so einem Wrestling-Move außer Gefecht gesetzt. Und da ich aber Alpha sein will, pisst mich das schon ziemlich an.
Also du musst mit Heimtücke dann einfach ran an die Sache.
Ja, ich muss doch mit Heimtücke arbeiten, aber der hat so einen Wrestling-Move, diesen, weiß nicht, ob du Full Nelson kennst, da machst du nichts mehr. Ich habe auch einen Kampfsport-Hintergrund, jetzt zwar nicht direkt Bodenkampf, aber du, also verlieren, ich unterwerfe mich dir nicht, sagen wir mal so.
Zum Glück wirst du nicht in irgendeinem Land zum Präsident gewählt. Entschuldigung. Das verfolgt mich jetzt seit 10 Tagen einfach ständig den ganzen Tag. Das, irgendwie musste ich es erwähnen.
Ja.
Oh je. Also ich stelle mir da wirklich so 2 fauchende Panther vor und dann geht das los, ne? Also.
Ja, ungefähr so. Und je nach Energielevel können es natürlich auch 2 bouncende Kittykätzchen sein. Aber normalerweise 2 fauchende Panther. Ja.
Okay, und immer mit den Zähnen.
Ja, für mich ist, also du kannst auch mit Klauen arbeiten, aber Zähne ist schon wichtig. Das ist auch so ein, du kannst es auch total sexy und sinnlich machen. So kuscheln und dann fängt man zu beißen an und dann fühlt sich das gut an, dann beißt man ein bisschen mehr und dann tut es aber auch weh, aber es ist gleichzeitig so gut und das ist dann mehr so das flauschig kann man jetzt nicht nennen, aber mehr das intime oder zärtliche Palmen.
Okay, also noch das, wo man dann nicht 2 Wochen Spuren mit sich rumträgt.
Doch, also ich hatte schon 2 Wochen Hornbrand, aber es kommt immer auf die Hautbeschaffenheit drauf an und wie tief der andere beißt. Mein Partner jetzt beißt sehr tief. Da sieht man erst 3 Tage nichts und dann wird es gelb, blau, grün. Und ich beiß eher oberflächlich, aber ich grinde. Also ich beiß zu und dann schließe ich den Kiefer und kratze so über die Hautoberfläche und das gibt wunderbare Spuren.
Ah, ja, wie schön.
Ja.
Ja. Also ich muss ja sagen, das Podcast so wie hin und wieder versucht das auch mal zu schnappen. Und ich soll aber nicht beißen, weil ich irgendwie, ich treffe diesen Punkt nicht, wo es noch erotisch ist, sondern das ist dann immer gleich böse und doof.
Ja,
ich kann mich da selber nicht zurückhalten. Irgendwie ist das so, da könnte ich jetzt ins Schwärmen kommen, tue ich aber nicht. Aber sag mal, so, worüber wir alles gesprochen haben und dann so die klassische 24-7 Dom-Sub-Beziehung, die scheint es ja irgendwie nicht zu geben.
In Japan ist mir jetzt nicht begegnet. Ich habe aber auch noch nie jemanden getroffen, der jetzt in einer, außer meinen ausländischen Freunden, die haben eine kinky Beziehung, aber die sind auch nicht 24-7. Also es ist erstmal schwierig, in den Alltag zu integrieren. Und für mich persönlich muss ich jetzt auch sagen, wäre das echt zu viel Verantwortung. Also, nee, also kann ich mir ja nicht
vorstellen. Ach, das artet in Arbeit aus, ja?
Das artet in Arbeit auf.
Ja, und du hast ja vorhin, also, ne, du hast einfach ganz viel Arbeit und Stress und Zeug und dann hast du auch noch das dabei. Das funktioniert wahrscheinlich auch einfach organisatorisch nicht, ne?
Ja, Subi dann fragt, Herrin, darf ich das und das und mach doch selber. Also, aber gut, ich habe jetzt auch keine Erfahrung über so eine richtig langfristige Beziehung. Es sind immer nur Spielbeziehungen, die ich dann nur fürs Spielen treffe.
Ja.
Weiß nicht, was Festes wäre, dann würde ich das mir vielleicht nochmal anders überlegen, aber die Erfahrung habe ich einfach nicht.
Ja, also das, also mit Spielbeziehungen, da gehen die alle d'accord. Also so ganz klassische feste Beziehungen, das ist da gar nicht so wichtig, oder? Also ich kenne die Kultur einfach zu wenig, um das einzuschätzen, sage ich ganz ehrlich.
Es kann an meiner Zielgruppe liegen. Erstmal und auch an mir. Ich wusste, dass ich hier nur also 2-3 Jahre sein werde vorerst. Und dadurch, dass ich so einen unsteten Lebenswandel habe, dadurch habe ich gesagt, von vornherein keine feste Beziehung, kann ich nicht anbieten. Und zweitens möchte ich sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln derzeit. Von daher sind mir mehrere Partner einfach lieber. Mich nur auf einen zu fixieren, das wird mich nicht zufriedenstellen. Und von meiner Zielgruppe auch, die sind relativ jung. Entsprechend sind die auch noch am Experimentieren und sich finden.
Was heißt denn relativ jung?
Jünger als ich.
Okay.
Beziehungsweise, ja, jünger als ich eigentlich ist meine bevorzugte Zielgruppe. Und gut, ich hatte bisher nur einen dabei, der gern was Festes gesucht hätte, aber das war eine völlig delusional, völlig absurde Idee.
Ja. Pass auf, ich habe eine Frage ignoriert vor ein paar Minuten schon von Lady A, die hat sie gestellt und ich gebe zu, ich habe sie mir ein bisschen für den Schluss aufgehoben. Gibt es etwas, was du in Japan vermisst?
Ja, öffentliche Mülleimer. Ich verstehe die Frage.
Also
an Japan an sich als dem Land, nicht im BDSM-Kontext, sondern Japan an sich.
Wir nehmen einfach mal beides. Also ne, BDSM-Kontext ist natürlich für dich das Problem, du kannst es nicht vergleichen, ne, weil du hast einfach hier das noch nicht ausprobiert. Ne? Nehmen wir erstmal das, wo könntest du dir vorstellen, was du eher in Deutschland finden würdest oder andersrum, wenn du zurück musst nächstes Jahr, was wirst du vermissen, was du da jetzt hast?
In Japan? Und die ganzen süßen Asiaten. Also das ist einfach eine Präferenz von mir, das tut mir jetzt voll leid, das so plakativ zu sagen, aber das ist wirklich, ich komme, mein Typ, also da, wo ich sage, da kann ich Chemie aufbauen, kommt einfach in asiatischen Gesichtszügen häufiger vor als in kaukasischen, wenn wir das jetzt korrekt ausdrücken. Das werde ich vermissen. Ich werde auch Shibari, dieses Japanische eher davon vermissen.
Oh, ich glaube, da findest du hier inzwischen unfassbare Mengen an Menschen, die sich da zusammengetan haben.
Auch da, wo ich wohne.
Ja, sagen wir mal so, ich habe hier manchmal den Eindruck, hier gibt es mehr Fesseltreffs als gewöhnliche Stammtische, ne? Und ganz viel zu Hause treffen und dann wird da rumgeseilt und so weiter und der Deckenhaken, der muss sein.
Und nicht nach Stammtisch. Vielleicht gibt es da was bei mir auch in der Gegend.
Also ich weiß, es gibt halt ganz viel privates Zeug, ne? Wo sich dann irgendwie in einer Wohnung getroffen wird und dann wird da einfach rumgeseilt und geflauscht und irgendwie nebenbei geguckt und getrunken und keine Ahnung was.
Da muss ich hin, Sebastian, da muss ich hin.
Da musst du hin, ja. Also wenn du wieder da bist, sag Bescheid, dann machen wir hier einen großen Aufruf, dass du da möglichst viel Stress bekommst, damit du den ganzen Tag rumseilen musst. Hast ja was gelernt.
Genau. Ich würde es zu schätzen wissen. Ich würde meine Partner vermissen, auf jeden Fall. Aber das sind jetzt eher so diese persönlichen Beziehungen, die ich hatte, wenn ich dann in Deutschland bin.
Wir machen jetzt mal Folgendes. Wenn ich es irgendwann mal schaffe und sage, ach, ich fliege mal rüber nach Japan, also was ist der größte Fauxpas, den ich machen kann? Also offenbar, also mit Subi und Halsband da durch den Flughafen gehen, scheint schon mal schwierig zu sein, habe ich das Gefühl.
Nee, also kommt drauf an, wenn du jetzt mitten am Land bist, dann wirst du als Ausländer sowieso schräg angeschaut. Aber in Tokio mit Subi, mit Halsband, ich glaube nicht. Also ich habe Tokio mal öffentlich gesehen, eine Domina, denke ich, war es, die einen Sub durch die Straßen führte. Ich denke mal, dass es eine professionelle Dame war, weil sie jung und japanisch und göttlich attraktiv war. Und der Herr neben ihr war ausländisch, vom Klamottenstil komplett anders und sah eher nach Kundschaft aus. Aber das in Tokio stört das dann keinen, wenn dann die Dame an deiner Seite ein Halsband trägt.
Okay, das ist also einfach so eine große Stadt, das ist einfach eine Kuriosität und das geht dann halt auch einfach. Es wird also nicht total wegstigmatisiert, sondern das gibt's halt.
Japaner, also in Deutschland, wo die Leute dich anstarren, die Japaner starren auch, aber unauffälliger. Und wenn sie etwas nicht gutheißen, was du machst, dann tragen sie das nicht so öffentlich zur Schau. Das ist eher etwas versteckt. Also deswegen, wenn die sagen würden, wenn du jetzt die Leine auspackst und Subi durch die Gegend führst, dann würden die Leute dich anstarren, aber so, dass du es nicht so sehr mitbekommst wahrscheinlich.
Ach so, und dann habe ich um mich herum plötzlich immer 20 Meter Platz und die gehen noch einen kleinen Tacken schneller, ja?
Eventuell. Also was ich mal hatte im... Das war aber relativ auffällig gestarrt nach dieser einen Primal Session. Ich hatte einen Tanktop an das ist schon relativ auffällig in Japan, ein Tanktop. Wir waren im Zug, ich hatte die ganzen Arme blau und grün und war halt mit meinem Primal Partner unterwegs. Und da war ein Mann, der starrte mich an und starrte mich an. Dann starrte er meinen Partner an und ich sag noch, oh je, jetzt starrt er uns an. Jetzt hat er die blauen Flecken gesehen. Und dann merkte er, dieser Mann, dass wir ihn auch angucken und dann tat er so, als ob er schlafen würde. Also, das war schon peinlich. Also, mehr indirekt, direkter kritisieren hätte er uns nicht können.
Ja, also ich habe da auch so, das scheint alles so ein bisschen höflicher zu sein vom Grundsatz her und umso mehr Spaß macht es, wenn man dann, sag mal, abgeschieden in den eigenen vier Wänden dann richtig loslegt und dann Action macht einfach.
Es ist tatsächlich auch so, wenn man dann privat spielt, also, was ich hier nicht ganz raus habe, ist deren Sache mit dem Consent und der Verhandlung. Also, generell ist es so, die scheinen nicht vorher die Grenzen abzustecken. Das habe ich auch mit einer befreundeten Sub, hat mir das auch bestätigt, diesen Eindruck. Die stecken vorher nicht die Grenzen ab, die tasten sich während dem Spiel vorwärts, 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 bis du Stopp sagst. Beispiel bei ihr war das, sie wurde gefesselt und dann fing ihr Fesselpartner, ohne das vorher angesprochen zu haben, an sie gemein zu knuffen, also irgendwelche Druckpunkte zu machen. Sie wollte das gar nicht und sie fand das mega blöd und es hat sie voll aus diesem Subspace rausgehauen und sie hat dann halt ihren Kopf geschüttelt und dann aufgehört. Also hat sich praktisch an die Grenze vorgetastet und dann Nein bekommen und dann okay. Das habe ich auch erlebt mit Partnern, aber das ist, das mag ich persönlich nicht so gern. Also gerade bei ihr jetzt zum Beispiel, sie ist ja aus diesem Subspace dann rausgefallen. Was schade ist. Und sie hat auch gesagt, dass sie fand das unangebracht, dass der dann so ihr Schmerzen zugefügt hat. Das scheint hier aber irgendwie so zu sein, dass man da so erstmal bis an die Grenze rangeht und dann, wenn man merkt, okay, es ist Limit, dann geht man zurück. Aber dieses Limit wird nicht vorher definiert oder gar nicht befragt vorher.
Ja, Stormit hat da gerade was geschrieben. Ich finde das sehr lustig. Klingt nach deutscher Swinger-Szene mit dem Vortasten.
Ja, das ist irgendwie bisschen zurück, auch mit diesen Verhandlungen. So, ja.
Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass die das mehr formalisieren, also dass die vielleicht sogar noch einen Vertrag auspacken oder ich weiß es nicht, ne? Also da hätte ich ihnen jetzt mehr Bürokratie zugetraut. Ich kann dir gar nicht mal sagen, warum.
Nee, gar nicht. Also eher das Gegenteil, muss ich sagen. Und man muss auch, was mich ein bisschen schockt, ist, na gut, das ist vielleicht eine Vanilla-Perspektive auf den Kink-Bereich generell, aber dass viele Männer, die eigentlich nicht dominant sind, nur generell Tops, also jetzt nicht im BDSM-Bereich, dass sie gern submissive Frauen hätten, dass das total idealisiert wird, aber dass sie eigentlich nur diese submissive Frau wollen, weil sie denken, die lässt alles mit sich machen. Also komplett überhaupt nicht auf Consent bedacht, wo ich dann mal zu einem Kumpel gesagt habe, sag mal, das ist Vergewaltigung, das weißt du schon, ne? Und der war dann total entsetzt, der hatte das überhaupt nicht so weit bedacht. Der hat halt nur gesagt, oh ja, die Männer wollen alle so eine submissive Dame, weil die alles mit sich machen lassen. Ich so, nee, das ist genau nicht der Punkt. Das ist der Sub bestimmt, wie weit du gehen kannst. Und das war dem nicht so ganz auf dem Schirm. Deswegen, ja, hatte ich einige sehr anstrengende Konversationen schon auf diesen Apps, weil da alles Mögliche rumläuft.
Okay. Ja, das ist ja spannend. Also da doch noch mal ein paar Jahre zurück, sage ich mal.
Das zurück, ja.
Ja, da musst du noch mal schnell den wirklichen BDSM-Zirkel machen.
Ja, das wäre angebracht. Nee, also man sich da Abgründe auf, wenn man da so, die müssen ja alles mit sich machen. Nein. Also,
wahrscheinlich ist das schon passiert, aber ansonsten hier mal Gruß an den guten Grimme. Er möge mal das SM-Handbuch bitte einmal ins Japanische übersetzen.
Wäre auf jeden Fall angebracht, ja.
Wahrscheinlich gibt es das schon, ja. Ich glaube, das gibt es schon in so vielen Sprachen, also von daher. Also
die, die es brauchen, die lesen es dann nicht. Weiß ich ganz genau.
Ja, gut, das ist ja so eine Sache, ne? Vielleicht kann man das, ja, also hier in Deutschland hat es ja auch mit dem Durchdringen dann irgendwann funktioniert, ne?
Ja, das stimmt. Die sind ja einfach ein bisschen hinten, glaube ich.
Also jetzt hab ich noch. Pass auf, wir haben es jetzt so langsam 10:30, das ist alles ganz entspannt. Ich habe hier noch von Stormit noch eine wunderschöne Frage. Das ist so auch wieder so ein Klischee-Ding und das packen wir heute einfach alles aus. Und ich bin so froh, dass du mir nicht böse darum bist, dass ich das mache. Jetzt ist mir das weggescrollt hier, gibt's ja gar nicht. So, in stereotypen japanischen Filmchen quiekt die weibliche, niedliche Sub immer enorm und scheint in meinen Augen total übertrieben zu leiden. Fühlt sich gespielt an und scheint total glorifiziert. Sag mal was dazu.
Ja, kenne ich aus den Pornos, diese furchtbaren Laute. Wenn ich mich mit Männern unterhalte, die machen die tatsächlich. Also japanische Sub weiß ich nicht, aber ich habe sowohl japanische Partner gefragt als auch einen ausländischen Partner. Der ausländische Partner, also der ausländische Bekannte aus dem Stammtisch, hat gesagt, er kann nicht mehr mit Japanerinnen irgendwas machen. Die Sounds, die turnen ihn sowas von ab. Also dieses enorme Gequieke, das scheint wohl. Mich persönlich stört es auch in Filmen. Der japanische Mann hat mir erzählt, er präferiert Ausländerinnen, weil die ein wenig natürlicher klingen. Also geht dann die Stimme tiefer runter und der Atem wird tiefer. Und das Stöhnen klingt nicht so überdreht. Aber er hat mal eine Japanerin gefragt und die meinte dann, naja, durch diese Laute können sie besser praktisch in ihren Körper kommen, also durch dieses Gequieke jetzt mal ganz blöd gesagt, kommen sie besser praktisch in die körperliche Wahrnehmung und können dadurch ihre Lust steigern, wenn sie praktisch, Entschuldigung, ungefähr so klingen. Ja, das ist meine 2 Cent dazu. Ich habe noch nicht mit einer gespielt, aber das ist wohl so, dass sie diese Laute machen.
Okay. Also ich habe einfach zu wenig Filmchen geguckt in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Ich kann da so wenig zu sagen.
Ja. Pornos kann ich jetzt auch nicht. Pornos ist eine schwierige Geschichte bei mir.
Okay, pass auf, ich habe dann so eine kleine goldene Brücke für dich. Ich habe noch ein Thema, ist mir noch so eingefallen vor einer halben Stunde, wo ich dachte, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Also, und zwar Animes. Die Animes, die bei mir hier auf Netflix laufen, wo ich mir denke, die sind auch schön alle FSK 12, wo ich mir denke, boah, da ist schon die eine oder andere Szene dabei, die sowas von voll ins Thema BDSM reingeht. Man müsste jetzt nur den Kontext ändern. Und zack, passt das genau rein. Also, boah, Wahnsinn. Wir kriegen ja hier nur so ein Abstrakt davon, nur so ein bisschen was. Das muss doch allgegenwärtig bei dir sein.
Animes und jetzt kinkiges Zeug.
Ja.
Ja, also sagen wir mal auch so, meine ersten in der Kindheit, diese gewissen sadistischen Neigungen, die habe ich tatsächlich auch, glaube ich, bei Animes gemerkt, weil ich die massenhaft konsumiert habe. Und wenn dann der Held irgendwie in so einer vertrackten Situation festhängt und sich da die Seele aus dem Leib schrie, das war immer interessant für mich. Ja, Animes findet man natürlich die ganze Bandbreite vom Tentakel-Hentai, aber auch die Sachen, die es gar nicht im Westen schaffen, weil hier in Japan, sagen wir mal so, wir haben hier in Japan, was ich ein bisschen kritisch sehe, eine gewisse Verherrlichung von Jugend, Unberührtheit, Jungfräulichkeit. Bezüglich Animes, es gibt ein Anime, den habe ich nicht gesehen, der lief aber mal auf YouTube viral in dem Sinne, die Reaktionen drauf. Es ist schlicht und ergreifend ein pädophilen Anime, was hier in Japan etwas erschreckend neutraler gesehen wird. Also ich habe noch nie direkt darüber geredet, aber wenn man sich die Medien anschaut, dann wirkt es so. Entsprechend waren die Reaktionen auf YouTube auf jenen Anime durch die Bank schockiert. Ich glaube, ich habe die erste Episode reingeguckt und habe gedacht, ich glaube, es hackt. Und habe es dann gelassen. Tatsächlich gibt es hier auch weniger Animes, aber Pornos, bei denen einer der Schauspieler einen eindeutigen Minderjährigen spielt. Meistens sind es Männer, also die dann einen minderjährigen Jungen spielen. Und ich weiß noch, ich war mal in einem Hotel mit einem Partner und wir zappten so durch den Pornokanal und dann sehe ich so einen Porno zum ersten Mal, bei dem praktisch die Geschichte war, also die spielen, also der Typ spielte einen ungefähr 10-Jährigen und der wird dann praktisch von der älteren Schwester, also ältere Schülerin.
Okay, stopp. Bevor jetzt hier zu viele Leute nach sowas suchen. Das geht mir gerade, das ist tatsächlich so ein Bereich, den mag ich hier mal ein bisschen ausklammern. Das waren schon genug Details, aber ich habe ja auch irgendwie danach gefragt. Okay, also da merke ich aber schon wieder das kulturelle Ding, das ist da einfach ganz, ganz anders. Also das berührt bei mir einfach einen Punkt, wo ich sage, geht gar nicht, ey.
Ich glaube mir auch, die Reaktion von meinem Partner war dann aber anders. Da war dann die Reaktion, ja, wir können ja keine Kinder mitspielen. Ja, das war furchtbar. Thema weg.
Ja.
Hast du noch Fragen, Sebastian?
Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, also gerade dieses kulturelle Ding, ne? Also wenn es Richtung geht, Male Dom Femsub, das ist eher so ein Ding, das kommt gar nicht so raus in Japan, weil dann bist du nämlich recht nah dran an einer traditionellen Realität. Das ist dann irgendwie kein Spiel mehr. Und ich glaube, das ist einfach kein BDSM, aber es ist so von den Praktiken her, also es ist irgendwie Alltag. Es klingt für mich fürchterlich.
Habe ich auch so den Eindruck, dass eher so, hat mal ein Partner hat mir einen Manga, das ist nichts Komisches, er hat mir einen Manga geschickt, in dem sich das Mädchen komisch fühlt, weil sie sich dominant fühlt. Sie sagt, das kann ja nicht sein, sie will dominant sein und ihr Partner ist so submissiv und das Pärchen struggelt eben damit, dass sie diesem traditionellen Rollenbild, sie submissiv, eher dominant, überhaupt nicht entspricht. Und ich habe meinem Partner nur geschickt, ja, was ist jetzt daran besonders? Und er war halt so, boah, in Japan ist das total ungewöhnlich, es soll genau andersrum sein. Also praktisch sie submissiv und er der Dominante und so weiter. Also tatsächlich, wie du sagst, ist das eher so das Klischee-Klassiker wäre.
Also das heißt, du bist also als perverse Europäerin da hingekommen und mischt sie da alle auf.
Ja, also sagen wir mal so, es fällt mir relativ einfach, Partner zu finden. Ich hatte mit einer Freundin, die hat auch auf Apps nach Leuten gesucht und sie hat mal festgestellt, es fällt mir einfacher, Kinky Dates zu finden, als sie Vanilla Dates bekommt.
Okay.
Aber es scheint auch zu sein, weil bei mir eindeutig praktisch mehr so das Körperliche, dadurch, dass ich sage, ja, ich suche jemanden für SM, dann wissen die Kerle schon, naja, mit der kann man ins Hotel gehen. Und sie wollte halt eher so traditionelles Dating, was ich dann wieder schade finde, dass sie da nicht so viel gefunden hat, aber ja, tatsächlich ist das dann, viele Kerle sagen auch, ja, es gibt nicht so viele dominante Frauen, gibt es da, wo du herkommst, noch mehr, also hast du noch ein paar Freundinnen? Und ich sage, leider nicht, bin hier ein bisschen alleine, aber tatsächlich, ich habe wenig Probleme, jemanden zu finden zum Spielen.
Okay, boah. Also, ich mache jetzt an der Stelle hier einfach mal einen Deckel drauf. Wir haben jetzt hier nämlich 22:30, das ist so die traditionelle Zeit, wo mir dann auch irgendwann, da werde ich irgendwie komisch. Da komme ich immer ins komische Plaudern. Wir machen Folgendes. Du gehst ja Samstag nochmal in dieses Café. oder, ne?
Genau.
Ich fände es total cool, wenn du mir vielleicht so, ja, erleb das erstmal und wenn es irgendwie was zu berichten gibt, dann, damit du nicht wieder so früh aufstehen musst, mal kannst du mir da vielleicht eine kleine Voice-Message oder so schicken, die würde ich hier einfach nochmal einspielen als kleine Ergänzung. Das ist ja, 2-3 Minuten, wenn du Lust hast. Das fände ich mal total spannend, einfach mal zu sehen, weil sowas kenne ich entweder hier gar nicht oder das gibt's hier und ich habe es nur nicht rausgekriegt, weil der Name mich da irritiert. Das wird mich einfach mal interessieren.
Gut, ja, dann nehme ich da möglichst viel mit am Samstag und schaue dann, ob ich da was Berichtenswertes rausziehe.
Ach, da bin ich ganz sicher. Also, um Gottes Willen, also was, da müsste schon eine Menge schief gehen, dass du da nichts zu berichten hättest. Es sei denn, du bist einfach nicht da. Ne? Das kann natürlich auch sein. Puh, Robin, ich bin völlig begeistert. Das war mal wirklich so ein Ausflug in so ein paar Dinge. Ja, viele Klischees bestätigt, aber auch ganz viele auch nicht. Ich finde ja generell dieses BDSM weltweit, ne? Das Thema finde ich immer noch spannend und ja, super. Also ich mag mich mal ganz herzlich bedanken für diesen Einblick und vor allen Dingen fürs frühe Aufstehen.
Ja, bitteschön. Keine Ursache. Gerne. Ja.
Gehst du jetzt nochmal ins Bett?
Ja, ich werde jetzt nochmal ins Bett gehen und versuchen, glaube ich, 4 Stündchen oder so ein bisschen raufzuhauen. Ich habe nämlich heute wieder tatsächlich abends ein Spieldate in Osaka und da muss ich ein bisschen fitter sein als jetzt
gerade. Okay, pass auf, dann schicke ich dich jetzt einfach ins Bett, wünsche dir, dass du wunderbar schläfst, bedanke mich vielmals. Samstagmorgen wird dann die Folge nach unserer Zeit hier erscheinen. Dann ist das bei dir schon vorbei, ne? Das Café, die Geschichte.
Ja, das Café ist dann tatsächlich schon vorbei, ja.
Ah, okay. Alles klar.
Ja,
ich bin gespannt. Also sagen wir mal so, sollte es aus irgendwelchen Gründen so sein, dass mich irgendwie hier am Samstagnachmittag von dir noch was erreicht, dann würde ich das einfach mit in die Folge reinschneiden, also ziemlich genau jetzt. So, jetzt habe ich den Schnittpunkt schon mal gesetzt und dann kann man das einspielen, dann ist es gleich mit in der Folge drin. Da hilft Zeitverschiebung ja doch ein bisschen.
Ja, tatsächlich, ich bin 8 Stunden vor mir jetzt.
Ne? Ja, es sind nur 8 Stunden, aber das können entscheidende 8 Stunden sein.
Genau.
Okay. Dann, ich wünsche dir einfach unfassbar viel Spaß, dass du auch die richtigen Menschen hast und findest. Und wenn du wieder zurück bist und sagst, Mensch, ich finde hier gerade keinen, wo sind denn die ganzen Shibari-Leute, von denen der Sebastian so erzählt hat, dann sag mir Bescheid, ich treibe die für dich auf. Und dann wirst du ja ganz viel Spaß haben, da bin ich mir absolut sicher.
Oh, danke dir.
Ja, sehr gerne. Okay, ab ins Bett, mach's gut, tschüss.
Ja, tschüss.
Ja, das war Robin. Meine Herren, also schon wieder ganz viel Input und ja, es ist immer ein bisschen schwer in so einer Stunde dann auch zu gucken, ne, kulturelle Unterschiede, dies und das und jenes und vergleichen und alles mögliche, aber ich glaube, so einen kleinen Einblick haben wir gekriegt und ich bin natürlich weiterhin auf der Suche nach Menschen, die irgendwo auf der Welt sind und irgendwie was mit BDSM zu tun haben und auf den einen oder anderen Widerstand stoßen oder eben genau das Gegenteil. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, jemand kennt oder Kontakt vermitteln könnt, immer her damit. Das würde ich hier unglaublich gerne einbauen. Toll. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir haben es jetzt 10:30. Jetzt hat ja schon mal hier der ein oder andere Mensch im Chat gedroht, hier anzurufen. Ich würde sagen, so kurzes 15-Minuten-Gespräch können wir noch machen. Dafür poste ich mal die Nummer in den Chat rein. Und wenn jetzt hier jemand anruft, dann machen wir das nochmal fix. Aber wie gesagt, nur ganz kurz, weil irgendwie ist es unter der Woche und ich hatte heute auch irgendwie einen kleinen Videokonferenzmarathon schon. Und bald ist dann auch so ein bisschen bei mir die Luft raus und ich möchte ja, dass ihr mich hier gut gelaunt und entspannt hören könnt. Was wollte ich nochmal sagen? Ich kann nochmal sagen, ihr findet mich ja bei Telegram auch, also den Podcast, unter der Kanal heißt einfach Unvernunft. Und das Schöne an dem Kanal ist ja, dass ich dort einfach ein bisschen mehr Zeug raushauen kann, ein bisschen mehr Stuff. Also wer so hardcore-mäßig drauf ist und sagt, ja, wenn der Sebastian 5-mal am Tag irgendwie wieder so einen Output hat, dann ertrage ich das. Dann kann man da ruhig mal reinschauen. Am besten reingehen und auf Stumm stellen und dann passt das schon. Gut, dann habe ich noch so einen wunderschönen Hinweis und zwar, es gibt ja die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Da habe ich auch ein paar Unterstützer. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit und die poste ich jetzt hier auch mal in den Chat rein, nämlich einen Amazon-Link. Und zwar gibt es ja diese tollen Spenden-Links und bald ist ja angeblich Weihnachten. Und wenn ihr da irgendwie der Meinung seid, ihr müsst irgendwelche Sachen für die fiesen Schwiegereltern kaufen an Geschenken, dann macht das doch mit einem Lächeln, klickt vorher diesen Link an und dann landen 1, 2, 3 Euro bei dem Podcast, so ein bisschen als Provision. Und dann freue ich mich, weil dann kann ich den Podcast durchfinanzieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Link auch bookmarken und das ist ganz wunderbar. Und vielleicht nächstes Jahr verlese ich mal, was alles gekauft wurde. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich kann da in die Statistik reingucken und Katzenfutter ist hoch im Kurs. So, jetzt ist hier ein Anrufer. Oder eine Anruferin? Hallo.
Sebastian.
Hallo, ja, Sebastian hier, genau. Und du bist?
Ja, Boris hier, hallo.
Das hallo, Boris.
Du bist es. Das Vergnügen.
Genau, sehr gut. Ja. Ich bekam eben schon den Hinweis, dass du möglicherweise schon zu Bett gegangen bist, aber dem ist nicht so.
Na, nicht ganz, nicht ganz.
Okay, ja, du hast ja schon viele Fragen gestellt und auch schon die Antworten ein bisschen gewusst.
Ja.
Was hast du denn mit Japan zu schaffen?
Ich bin ein heimlicher Otaku. Ich bin ganz großer Japan-Fan, bin mit Animes aufgewachsen in den 80ern und habe auch das ein oder andere Hentai schon verschlungen.
Okay. Ja, jetzt frage ich dich einfach mal direkt, jetzt hast du ja Robins Sicht ein bisschen bekommen, bist du mit allem einverstanden, was sie gesagt hat, oder hast du irgendwo auch einen Punkt, wo du sagst, nee, das sehe ich ein bisschen anders?
Also was sie jetzt so erzählt hat, ist tatsächlich so, auch von der japanischen Kultur. Also ich kenne jetzt nur die europäische Sichtweise. Ich war leider noch nicht drüben, weil ich würde da hoffnungslos untergehen und 3 Monatsgehälter ausgeben.
Okay.
Es ist, also die Japaner, die ich kennengelernt habe, so, war eigentlich mehr so im Bezug, dass das Leute waren, die unsere Firma besucht haben, in der ich mal gearbeitet habe. Und das ist, was ich so kenne, und ich selber war auch mal eine kurze Zeit mit einer Japanerin zusammen. Da kann ich das bestätigen. Also auch das mit dem
Okay. Ja gut, das gehört dann einfach dazu, ne? Das ist dann einfach tatsächlich ein Unterschied. Ich frage mich zwar, wieso die Laute beim Sex durch die Kultur geprägt werden, aber so ist das offenbar.
Ja, das ist wahrscheinlich da auch hinsichtlich nach außen hin sind Japaner ja sehr schambehaftet. Wenn du dir zum Beispiel japanischen Pornos anguckst, das ging ja eben auch schon durch den Chat, die normalen japanischen Pornos, da sind alle Genitalien entweder mit dem Pornobalken oder gepixelt. Das heißt, du guckst dir da ein Porno an und du weißt eigentlich, was passiert, ne? Nur an der Stelle, wo es direkt passiert ist, sind nur Quadrate zu sehen.
Ja, und das auch für Erwachsene, ne? Also unzensierte Versionen gibt es da gar nicht, ne?
Doch, gibt es.
Ach, es gibt es aber selten, sage ich mal.
Es gibt sie sehr selten und man muss schon in gewissen Kanälen, also es gibt so gewisse offizielle Pornokanäle, auch hier in Deutschland, die zwischendurch mal unzensierte Versionen von einem Porno haben und die zensierte aber auch irgendwo da rumschwirrt.
Okay, jetzt ist ja meine Frage, warum Japan? Also was ist an diesem ganzen Hentai, was ist das, was dich reizt?
Ich stehe total auf die Art, wie das gezeichnet ist. Ich bin ein ganz großer Comic-Fan, also auch wahrscheinlich darf ich das jetzt hier im Stream gar nicht sagen. Ich bin sowohl Fan von DC als auch Marvel.
Das kannst du sagen. Das ist völlig okay.
Das hat mich durch meine ganze Kindheit begleitet und ich bin halt eben irgendwann auf Animes hängen geblieben. Und als ich dann so mit 16 die ersten Mangas in der Hand hatte und da die obligatorischen großen Augen, große Brüste und stolz aussehende, gut aussehende Jünglinge gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, nett. Gefällt mir, muss ich mehr von haben.
Okay, also das hatte ich einfach, also das ist dann für dich auch mit BDSM verwoben oder ist das davon völlig unabhängig?
Nee, das war eine Zeit, da hat vielleicht schon was in mir gebrodelt, aber das war da BDSM-mäßig vollkommen unabhängig, bis ich irgendwann mit, ich glaube, Ende, also Anfang 20, so die ersten Hentais, wo es dann auch schon mal mit BDSM zur Sache ging, gesehen habe, habe ich gedacht so, okay.
Okay, und da geht's dann los, okay. Jetzt hast du ja eben, ich habe das nicht ganz verstanden, du hast ja eine Frage gestellt mit dem Maid-Outfit, du hast eins zu Hause. Weil du es trägst oder deine Partnerin?
Nee, nicht, weil ich es trage, sondern meine Partnerin.
Okay, das kam nämlich nicht ganz durch. Und dann dachte ich mir, da komm, das wollen wir noch einmal aufklären.
Ja, nee, das ist tatsächlich so, dass meine Partnerin auch sehr gerne eine kleine Nico-Maid ist. Und ich habe ja auf Etsy auch für knapp 150 Euro schon mal den obligatorischen Plug mit einem, ich glaube, 70 Zentimeter langen Puschelschwänzchen und die dazu passenden Ohren aus Amerika bestellt.
Ich habe mal auf dem Stammtisch hier, da hat jemand hat dann die Ohren gehabt, die sich also über Gehirnwellen dann bewegt haben. Ja, wenn man entspannt ist, dann bewegen sich, glaube ich, weniger oder so oder fokussiert ist.
Wenn man aufgeregt ist, ganz viel. Das hat Katja schon mal erzählt.
Ja, unfassbar niedlich, ne?
Die Dinger will ich auch noch haben.
So, bei diesen ganzen Made-Outfits ist ja mal eine Frage und die stellt sich für mich ganz klar, ist das Zeug ordentlich waschbar? Also ich glaube, das macht immer den Unterschied.
Ja, das Made-Outfit, was wir haben, ist tatsächlich eher so, jetzt nicht unbedingt Karnevalsqualität, das ist von Wish, was aber fast gleichzusetzen ist. Es gibt aber auch durchaus Schnittanleitungen für richtig gute Stoffe, wo man auch ein komplettes Made-Outfit machen kann. Das nächste Projekt, was bei uns ansteht, ist ein passendes Latex-Made-Outfit dazu.
Oh ja, das passt dann auch sehr gut zur Latex-Nonne. Das nebeneinander, ja, das kommt dann schon gut hin, ne?
Das mit der Latex-Nonne, das habe ich auch schon mitbekommen, ja.
Ja, also ich muss übrigens mal sämtliche HörerInnen einfach mal loben. Ich habe ja letzte Woche mal gesagt, ich würde gerne ein bisschen über Latex reden und so. Dann dachte ich, da melden sich vielleicht ein, zwei Leute. Nein, da ging das hier los. Ich habe hier inzwischen eine Liste angelegt mit 25 möglichen Kontakten, entweder weil mir jemand den Kontakt empfohlen hat oder weil er gesagt hat, ich kann da selber erzählen. Und ich weiß jetzt, das Problem ist, ich bin da gerade ein bisschen überfordert, weil womit fängst du an? Jetzt müsste ich im Prinzip mit allen reden, um dann zu gucken, okay, wie kriege ich das Thema in den Podcast eingeführt, ordentlich, damit ich dann sagen kann, okay, dann kann man jetzt nochmal stückweise drüber diskutieren. Ich werde vermutlich in die Richtung gehen, dass ich sage, alles klar, es muss irgendwie nach dem ganzen Pandemie-Gedöns muss einfach ein Shop besucht werden und da muss man einfach Zeug selber anprobieren und währenddessen aufnehmen. Ja, da haben ganz viele Menschen unfassbar viele Empfehlungen und wie gesagt, das ist der Wahnsinn. Ja, bei dir, gut, das ist ein bisschen Lärm, das macht überhaupt gar nichts, das stört mich nicht. Solange du redest, ist alles gut.
Ich war gerade unterwegs zum Rechner, weil ich mein Handy geholt habe.
Alles gut, alles entspannt. Was magst du noch erzählen oder ergänzen? Und also 5 Minuten gebe ich dir noch, dann muss ich aber hier dann tatsächlich irgendwann zum Ende kommen, weil ich glaube, jetzt wird auch die Hörerzahl langsam etwas weniger. Ja, die stürzt gerade so ein bisschen ab, das ist um die Zeit immer so. Das hört dann einfach sonst keiner mehr.
Ja, das ist normal. Ich müsste eigentlich auch schon längst im Bett sein.
Ja, müsste, ne? Aber du könntest doch eh nicht schlafen.
Doch, eigentlich ganz gut. Da ich okay. eben 4 aufstehen muss.
Um 4, aber um 4 Uhr, da wird natürlich deine Maid steht da neben dem Bett mit einem Kaffee. Im Outfit.
Nein, eigentlich bin ich derjenige, der morgens der Maid den Kaffee ans Bett bringt, wenn sie hier ist. Die hat mir nämlich gerade noch über Telegram geschrieben.
Okay.
Die Öhrchen per Gehirnwellen sagt, sie hat sie.
Ja.
Gut, das hätte sie mir nicht schreiben sollen. Ich weiß, was sie mir mitbringen muss. Ja, ich hatte dir ja auch schon mal angedroht, dass wir dich mal besuchen kommen.
Ja, gar kein Problem. Also Termine machen ist überhaupt, das ist mir eh das Liebste. Ne? Die Frage ist einfach nur, wann, ne? Also irgendwie Zeit scheint immer so ein Faktor zu sein. Aber ganz ehrlich, früher oder später klappt es ja doch immer. Ne? Also so ist es nicht. Und,
wir sind ja auch nicht so weit weg von dir.
Ich gucke gerade, anhand der Telefonnummer, stimmt, das sind nicht mal 2 Stündchen.
Ja, genau. Also zumindest ich. Meine Partnerin ist ja noch etwas weiter Richtung Küste.
Ja, so gut.
Mecklenburg-Vorpommern.
Ja gut, auch das ist eine überbrückbare Instanz, ne? Also Distanz. Das kriegen wir schon hin und ganz ehrlich, dann können sich dann
hättest du ganz viele Themen. Dann hättest du Latex selber machen, dann Silikon, 3D-Druck, spielen, also reichlich.
Ja, ich versuche ja immer so ein bisschen eher den Mensch in den Vordergrund zu rücken bei jeder Folge und die Themen fallen dann hinten raus, ne? Das ist mir immer so ganz wichtig, dass man so ein bisschen schaut, wie wird BDSM erlebt und was machen die Menschen miteinander, wieso machen sie das, also die Intention. Und das ist wirklich ganz oft so, dass ich dann hinterher, wenn ich dann das Cover da irgendwas draufschreiben will, ne, oder die Keywords da eingeben muss, dass dann wirklich so die Themen so richtig erst rauskommen, ne? Das finde ich immer ganz spannend, weil da weiß ich oft genug auch gar nicht, worum es denn wirklich gehen wird. Merkt man in der nächsten Folge, die übrigens am Montag erscheint, da hatte ich eigentlich ein ganz anderes Metathema vorgesehen und dann hat sich rausgestellt, das ist einfach also Thema BDSM mit Behinderung und dann ist das aber eigentlich wirklich so ein Nebenthema verkommen, weil wir einfach im Gespräch ganz andere Schwerpunkte hatten plötzlich, ne? Das ist einfach so passiert, ne?
Ich hab's ja gehört. Ich habe ja all deine Folgen auf der Autofahrt, höre ich die morgens immer, wenn ich zur Arbeit fahre. Ist immer eine Stunde, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Und dann lässt sich das immer sehr bequem hören.
Können wir jetzt mal gucken, wenn ich jetzt pro Woche 2 Stunden, im Schnitt 3 Stunden habe, das sind 6 mal 30 Minuten. Ja, das könnte ganz gut passen tatsächlich. Okay. Jo. Wahnsinn. Ja. Dass es doch so viel ist, ne?
Ich muss aber eins noch auflösen, damit du auch mal weißt, mit welchem Menschen passend zur Stimme du schreibst. Im Instagram nenne ich mich Yamero Kuri Rio.
Ah, ja.
Ich habe so einen Wolf, so einen roten Mondschein. Also
jetzt muss ich dich einmal fragen, ob ich das drin lassen darf in der Folge, weil du kriegst bestimmt den einen oder Menschen, der dich anschreibt und sagt, oh, du machst Latex selber, wunderbar, dann komm, wir treffen uns mal. Das ist okay für dich?
Ja, ist okay für mich. Also wenn ich dich anrufe, dann ist prinzipiell für mich klar, dass das so drin ist. Das war ja beim letzten Mal, hast du mich ja auch schon gefragt, ob wir gewisse Sachen rausschneiden.
Ja, ich biete das halt immer an, ne? Okay, pass auf, jetzt haben wir es 22:45. Ich werde mich jetzt schweren Herzens von dir verabschieden, aber bin ich ja auch irgendwie seit 2 Stunden irgendwie am Quatschen. Und jetzt mache ich noch so ein bisschen Abmoderation und so und dann gehen wir hier alle ins Bett. Und ne, also ich glaube, Robin liegt schon im Bett. Ich beneide sie gerade ein bisschen darum. Aufstehen, Kopfschmerzen, Pille einschmeißen, Telefonat machen, wieder hinlegen. Super, ja. Ja, auch optimal.
Ja, ich bekomme hier laufende Telegram-Meldungen. Mit den Themen für das mögliche Gespräch.
Ja, das ist ja dann bearbeite doch mal diese ganzen Telegram-Nachrichten und
sie sind nur von einer Person, die eigentlich davon ausgegangen ist, dass ich schon seit einer halben Stunde im Bett bin.
Tja, sowas. Nee, der pass auf, du kannst ja überlegen, antwortest du oder wartest du noch genüsslich bis morgen? Und vielleicht schaffe ich sogar heute, ich habe mir ja vorgenommen, jeden Tag mindestens 2 Mails aus meinem Postfach im Moment zu tilgen, weil irgendwie stapeln sich da gerade irgendwelche E-Mails mit irgendwelchen Anfragen etc. etc. Und auch ganz viel Werbung ist damit drin und inzwischen kriege ich auch Spam. Ich muss das jetzt mal langsam wieder ein bisschen durchsortieren am Wochenende. Also wenn da jemand auf Antwort von mir wartet, sorry, ich komme halt gerade nicht hinterher.
Ja, ich hatte dich jetzt per Mail noch nicht angeschrieben, weil ich das meistens bei dir über Instagram gemacht habe. Also in dem Moment, als du zur Eifel gefahren bist, hatte ich ja schon mal geschrieben, so von wegen Heimatnähe, weil dein Gesprächspartner, den du hattest in der Eifel, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht sogar in der Nähe gewohnt hat, wo ich herkomme.
Okay, das müssen wir dann privat mal ausquatschen. Ja, weil, ne,
das sollten wir mal tun.
Also wenn wir es ja nicht in der Folge sagen, wo jemand herkommt, dann meistens deswegen, weil der Mensch dann doch ein bisschen Anonymität haben möchte. Ja,
ne? Das war auch sehr deutlich zu hören.
Also da gucke ich auch immer, das ist mir so das höchste Gut, dass dann mein Gegenüber sich auch wohlfühlt und auch frei sprechen kann und nicht Schiss haben muss, dass, was weiß ich, das im Dorf dann komplett rumgeht. Ne? Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen.
Aber die Welt ist klein.
So, ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend. Komm gut ins Bett, beantworte das Telegram-Zeugs und früher oder später hocken wir dann einfach zusammen und quatschen ganz, ganz viel. Ich glaube, da kann ich mich jetzt schon drauf freuen.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns da auch schon drauf.
Alles klar. Und du kommst natürlich bei mir auch noch in den Lostopf als letzten Satz. Ne? Und nächsten Monat gucke ich wieder, ob es einen Kaffeebecher gibt. Und da bist du jetzt auch so lange mit dabei, bis du einen hast. So. Ne? So, mach's gut. Tschüss.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Ui, Wahnsinn. Mein Gott. Ich quatsche jetzt einfach noch mal ein bisschen schneller. Was wollte ich denn sagen? Ach so, ich habe noch zum Thema Branding von letzter Woche, da muss ich noch was ergänzen. Und zwar ging es darum, ne, Branding, warum muss man da ein Studio, was das macht, warum muss das so klinisch sauber sein? Warum sind die Anforderungen da so hoch? Weil da kam natürlich die Überlegung, wenn, klar, das ist ja eine Verbrennung, ist ja Hitze und das desinfiziert ja quasi und dann ist das ja alles gut. Und da habe ich ein bisschen, ich zitiere mal, Klugscheißerwissen bekommen und das mag ich hier nochmal einfach der Vollständigkeit halber sagen. Das sind so 2 Zeilen, die kann ich ja mal vorlesen. Branding sind eben Verbrennungen. Verbrennungen sind extrem infektanfällig, weil im offenen Hautareal auch die Blutgefäße verbrannt werden. Bedeutet, wenn sich ein Keim einsiedelt, kann die Infektionsabwehr des Körpers nicht dahin. Blut transportiert die Abwehrkörperchen, die Lymphozyten etc. ab. Somit kann sich der Keim hemmungslos vermehren. Das verbrannte Gewebe ist der optimale Nährboden für die meisten Keime. Daher die hohen Hygieneanforderungen. Das kommt von einem Menschen, der in der Medizin Verbrennungsopfer behandelt hat. Ich glaube, der Mensch weiß es. Also an der Stelle hat schon seinen Grund. Und ja, finde ich gut, wenn da nochmal solche Ergänzungen kommen und man sowas auch nochmal ein bisschen gerade rücken kann. Ich schreibe das, glaube ich, in die letzte Folge auch nochmal in die Shownotes als Ergänzung rein, damit man das mal lesen kann, falls ich das hier schwammig vorgelesen habe. Ihr merkt, ich bin ein bisschen fertig heute. Ich habe auch den Trailer für die nächste Folge, die am Montag Nacht erscheint, nicht fertig gekriegt heute. Deshalb kann ich ihn euch heute auch nicht einspielen. Das tut mir leid und den findet ihr aber trotzdem irgendwann ab morgen Nachmittag, spätestens Samstagmorgen bei Twitter, Instagram und wo ich nicht alles das Zeug poste. Und da könnt ihr schon mal eine Minute reinhören in das, was euch am Montag erwartet. Und was habe ich denn noch? Jetzt habe ich noch zwei ganz kleine Kleinigkeiten und dann könnt ihr ja auch alle ins Bett gehen. Erstmal, ich habe ja den andersrum. Ich habe ja eine Schätzfrage jede Woche. Und diese Woche hat das Podcast so wie hier extra Aufwand getrieben. Die Frage lautet, wie viele Pfannenwände habe ich noch in meiner Schublade? Und kleiner Tipp, ich habe dazu auch ein Bild gepostet vor ein paar Tagen. Ja, da könnt ihr jetzt einfach mal gucken. Zu gewinnen gibt es einen Brat- und Kochpfannenwender von mir. Die habe ich hier herumfliegen. Dann packe ich noch so ein bisschen Infozeug mit rein. Und dann schicke ich euch das zu. Und jetzt gucken wir mal die nächste Minute, wer da so ein bisschen näher rankommt. Und wer am nächsten dran ist, von dem brauche ich dann eine Adresse. Einfach kurz bei mir melden auf irgendeinem Kanal. Und dann packe ich einen schönen neutralen Umschlag ein. Und dann geht das weg. Bis das dahin, bis ich hier was habe, eine Antwort habe ich schon mal. Da kann ich sagen, ja, es ist noch nicht ganz nah dran. Ich war fleißiger, als ihr denkt. Ich habe ja diese Sprüche für die Tassen gesammelt und jede Woche sage ich einen davon und diese Woche ist auch wieder einer dabei. BDSM steht natürlich für brave Dinge sind möglich. So. Hey, ich warte noch ein bisschen ab. Nee, ich glaube, nächstes Mal sage ich, überbieten ist verboten. Was habe ich denn noch? Also mit dem Latex-Anruf, das habe ich schon erzählt. Meine Liste gehe ich soweit durch. Ach so, falls einfach mal was Privates, falls mir jemand sagen kann, wenn ich ein Smartphone-Display einkleben möchte, was für einen Kleber ich da besorgen muss, bitte mal kurz einen Link mit irgendeinem Einkaufstipp an mich oder so. Ich habe hier gerade irgendwie so ein Ersatzding bekommen und habe festgestellt, ja, es ist schön, ich muss das Ding nur irgendwie erhitzen und noch irgendwie verkleben. Ich bin jetzt einfach mal zu faul zum Googeln. Vielleicht ist ja jemand, ein Hörer, eine Hörerin dabei, die sowas reparieren kann und mir sagen kann, mach das mal so und so. Gut, ich glaube, jetzt haben wir genug gesammelt. Machen wir mal einen Punkt drauf und ich schaue mal, liebes Podcast, so wie ermittel doch mal, wer am nächsten dran war mit wie viel und ja, wir schauen mal, ich warte jetzt ein Momentchen noch ab, ich habe schon gesehen eben, also irgendwer, das scrollt ja hier immer so schnell durch, irgendwer war sehr nah dran. Und ich kann ja schon mal, kann ich schon mal sagen, wer es ist? Ne, ich warte noch das Momentchen, da ist es. So, Tessa hat gewonnen mit 173. Okay, also wir haben tatsächlich hier in der Schublade 182 von diesen Brat- und Kochlöffeln. Also wir können das noch ein bisschen machen. Und Tessa lag mit 173 offenbar am nächsten dran. Und ja, deshalb bekommst du Post von mir, wenn du magst. Solltest du schon einen haben, ich habe da gerade keinen Überblick mehr, weil ich habe so viele verschickt. Du kannst das auch immer weitergeben und sagen, hier, schick das mal an den und den. Das ist überhaupt gar kein Problem. Irgendwie müssen die Dinger ja in die Welt kommen. Ansonsten, man kann auch zwei haben, einen im Schlafzimmer, einen in der Küche. Und das ist immer nicht schlecht. Mit denen koche ich hier tatsächlich. So, was haben wir noch? Ich glaube, jetzt habe ich ja alles gesagt, was ich sagen wollte und sagen muss und sagen kann. Ich fand das heute richtig schön. Also wirklich zwei tolle Gäste, ganz viel Eindruck, ganz viel Erfahrung, ganz viele Dinge. Auch gerade bis Lena fand ich das Thema, gerade dieses Orgasmus-Thema, nochmal ganz interessant, weil das hört man hier nicht so häufig und es gehört einfach mit dazu. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich wünsche euch eine möglichst wunderschöne Woche, schönes Wochenende. Montagmorgen um 1 Uhr die nächste Folge und am Donnerstag nächste Woche um 20.30 Uhr hören wir uns hier schon wieder. Ein Gast habe ich schon für die Folge und lasst euch ein bisschen überraschen. Ich kieze das ja überall an und jetzt kommt einfach alle gut ins Bett. Schlaft gut. Bis nächste Woche. Tschüss.